Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson.
Mein Name ist Carlos Calanta.
Und willkommen zu Chips und Kaviar.
Wir haben eine besondere Folge.
Das ist eine besondere Folge, aber bevor es zu der Folge geht, wir haben noch Merch. Wir haben ungefälschten Merch in zwei Farben. Shop.chipsundkaviar.de, da bekommt ihr den ungefälschten Merch in weniger Farben als bei dem gefälschten Merch.
Das ist gerade die Problematik, ja.
Ja, genau. Und genau. Und das Besondere an dieser Folge ist, wir haben Leute zu Gast. Das allererste Mal.
Das erste Mal, absolute Premiere. Wir sind gerade in Wien. Wenn ich jetzt sage, wo wir genau sind, können die Leute vielleicht schon schätzen, wen wir alles zu Gast haben.
Ja, ich sag mal so, während Stand Up 44 machen wir gerade diese Folge. Wir sind in dem Hotelzimmer von, und das ist auch unser Gast, also dieser Podcast ist zu Gast in seinem Hotelzimmer, aber er ist in unserem Hause. Felix Lobrecht.
Felix Lobrecht und Kinan Al.
Und Kinan Al.
Ist komisch, eure vollen Namen zu sagen.
Wir hängen ja, genau. Die ganze Zeit ab und euch auch so zu sehen.
Ja.
Ja, jetzt könnt ihr was sagen, Alter.
Das ja, wäre danke, jetzt, Mann,
das
danke.
Fühlt sich gerade an wie ein Fake.
Danke, ja. Ich auch,
gerade immer noch nicht.
Wurde.
Ja. Nee, ihr müsst schon reinsprechen, damit die Leute wissen, dass ihr da seid. Ey. Das ist
ich wollte gerne was sagen, aber es wurde einfach weitergeredet.
Ja, ja.
Herzlich willkommen in meinem Hotelzimmer und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Kein Problem, ja.
Gerne doch.
Auch sehr bescheiden von dir, von Hotelzimmer zu sprechen. Ist es eine Suite eigentlich?
Es ist sowas dazwischen irgendwie. Also ich glaube, es ist das Sweeteste, was dieses Hotel zu bieten hat. Man muss nämlich fairerweise dazu sagen, dadurch, dass wir sind ja zu siebend unterwegs, also wir haben ja noch eine Mercherin, Techniker und einen Tourmanager und drei Nächte Wien, A7 Zimmer, ist schon auch teuer.
Yeah,
und aus ökonomischen Gründen konnten wir leider nicht in das Hotel nebenan, nämlich das schöne Steigenberger, gehen, sondern sind jetzt hier
in der Absteige.
Wie die letzten Menschen in einem anderen Hotel.
Ja.
Aber es ist eigentlich schön.
Aber mit Top-Service. Wir hatten gerade so ein kleines Batterienproblem. Ich habe unten angerufen bei der Rezeption, ob die vielleicht Batterien haben, und gesagt, ja, ich erkundige mich. Vier Minuten später,
ja,
kommt ein Typ einfach und gibt uns vier Batterien.
Yes.
Vier Minuten in vier Batterien für vier Typen.
Während der 44-Tour.
Ja, echt, das kann kein Zufall sein.
Ja, und was hier auffällt, mega viele Stühle. Ich weiß gar nicht, was die denken.
Mit wie vielen Leuten wir Podcast aufnehmen wollten.
Das ist ja ein Konferenzraum, mehr oder weniger.
Stefan, die haben das so eingerichtet. Die dachten sich, hey, ich glaube, die Jungs wollen einen Podcast machen.
Nee, aber hier gibt es ja effektiv 8 Sitzmöglichkeiten. Also hier in die Couch 3, 2 Stühle, dann nochmal 3. Also
yeah,
das ist viel.
Könnt ihr euch noch an das Hotel in Cottbus erinnern? Dieses seelenlose Hotel, wo man wirklich konkrete Suizidgedanken entwickelt hat?
Absolut.
Ja, sofort.
Ja.
Weil ich fand, in dem Zimmer war einfach wirklich nichts aber Steckdosen.
Also
ich hatte in meinem Zimmer wirklich 16 Steckdosen. Ich habe gezählt. 16 Steckdosen.
16, ja. Und es war Leerraum und
genau,
alles. Also.
So ganz sinnlos freie Ecken. Irgendwie freie Ecken sind mega deprimierend.
Yeah,
weil
ja,
die müssen schon so mit irgendwas gefüllt sein.
Keine okay. Bilder an der Wand, nichts.
Nichts. Ja, roter Teppich, so gammeliger roter Teppich.
Das war wirklich so, wenn man 9 Steckdosen besetzt hat, hätte man immer noch 7. Man hat immer noch 7 Steckdosen spare.
7 flexible.
Ja. Ich muss sagen, in Cottbus auf den ganzen Tour, ich habe Berlin wirklich null vermisst, außer als wir in Cottbus waren.
Ja, yeah,
ja. Weißt du, Cottbus war der einzige Stadt, wo ich dachte, ja, okay, gut, Berlin ist wirklich um die
Cottbus Ecke. Hat sich so angefühlt, als wäre die ganze Stadt einfach so Spandau oder so. Als wäre das einfach ein schlechter Vorort von Berlin als Stadt. Ich war nie in Spandau. Ich habe keine Ahnung, ob die Beobachtung richtig war.
Ich war, glaube ich, auch noch nie so richtig in Spandau.
Kennt ihr das Spiel Spandau?
Nee. Was ist das Spiel?
Das ist ein ganz komisches Spiel. Das ist ein Anti-Assoziationsspiel. Das fängt immer an mit dem Wort Spandau und dann muss man die Reihe rum immer Sachen sagen, die nichts mit dem Wort davor zu tun haben.
Okay.
Versteht ihr, was ich meine?
Das klingt nach
also ich sag Spandau,
Podcast.
Kinan sagt Fisch und dann dürftest du zum Beispiel nicht Wasser angeln oder irgendwas sagen. Du musst dann was ganz anderes sagen.
Achso, du musst dein Gehirn sozusagen dahin kriegen, dass er nicht,
ja, genau, nicht dazu passt.
Ja. Dissoziativ denken quasi.
Ah,
das ist quasi, ich sehe das, was du nicht siehst, bloß ich sehe nichts, was du siehst.
Genau.
Okay.
Spandau.
Das ist am Anfang richtig komisch, das Spiel, aber dann habe ich irgendwann den Trick rausgefunden und dann geht das Spiel einfach endlos und ist total langweilig.
Ja.
Du musst einfach nur auf das achten, was der einen vor dem, der vor dir dran ist, sagt.
Ach, dann kannst du assoziativ mit dem Kram
genau
sein.
Genau, also er sagt Fisch, du sagst Gelände und dann gehe ich wieder auf Angeln. Weißt du,
ah,
ich meine?
Okay. Dann können wir ja jetzt eine Runde machen, oder?
Ja, also, richtig,
das ist ein richtig schlimmer Podcast,
okay,
einfach.
Ich sag Hotelzimmer.
Warte, wer ist dran? Bin ich dran?
Ja, warte mal, wir machen genau so. Ja.
Okay,
Hotelzimmer.
Fisch. Das nehmen, was gerade war.
Minibar.
Berlin.
Okay, cool. Okay. Aber ich wollte eigentlich noch was sagen zu dem, was Kinan vorhin meinte, dass er Berlin außer in Cottbus eigentlich nie vermisst hat. Ich finde, es ist voll krass, ey, dadurch, dass wir so viel in Berlin rumhängen, also Karus und ich ein bisschen weniger, weil wir halt vorher auch viel außerhalb Berlins irgendwie aufgetreten sind. Aber ich finde immer, wenn man außerhalb Berlins in anderen Städten ist, merkt man so, ja, so geil ist Berlin auch echt wirklich einfach gar nicht. Ey.
Ja, total. Ja.
Also irgendwie hat so jede... Jetzt nicht jede, aber sagen wir mal, 8 von 10 Städten irgendwie hat auch irgendwas zu bieten, wo ich mir denke, ey, das kann Berlin nicht. Und ja, eigentlich absolut. Ist Berlin oft auch ein einziger Haufen Schweinescheiße, Alter.
Ja, wenn mir die geht Leute jetzt gerade so mit Wien, weil nachdem wir die ganze Zeit in Wien jetzt unterwegs waren.
Hier ist am extremsten, ne?
Frage ich mich so, worauf bildet sich Berlin eigentlich was ein? Yeah. So ein bisschen, weil es ist hier mega schön, es hat all diese Vorteile, es hat irgendwie die Kultur, es hat diese ganzen Ausgehmöglichkeiten, wahrscheinlich weniger als Berlin, ist klar, aber es... Ist irgendwie.
Na, die Frage ist doch, worauf bilden wir Berliner uns denn eigentlich was ein?
Ja, ja.
Weil wir geben dann mit so Sachen an von Berlin, die wir eh nicht nutzen. So, ja, Berlin kannst du jeden Tag feiern gehen.
Genau.
Ja, wann war ich denn das letzte Mal am Dienstag in einem Club?
Ja, ja, genau.
Wann war ich überhaupt in einem Club? Auch unabhängig von Corona.
Wir geben alle an, ja, Berlin ist Multikulti. Und ehrlich gesagt, mich stört nichts an Berlin wie dieser Multikulti-Sache.
Ja, ey, in China ein Deutscher wärst du der ausländerfeindlichste Mensch.
Nicht unbedingt. Aber ich glaube, so, für viele Leute in Berlin ist es cool, ist es geil, Berlin geil zu finden. Nur wenn du in Berlin bist und kein Geld hast, woanders zu leben.
Ah ja.
Das ist so spezifisch Berlin.
Du meinst, es hat so ein bisschen was, dieses, es ist ja so ein ganz klassisches Ding, so ein Problem, dieses aus dem kann nicht, ein will nicht machen.
Ja, natürlich.
So, ich kann nicht in einer geileren Stadt leben oder ich kann mir zum Beispiel Wien nicht leisten, also ist Berlin geil und ich finde es gut hier. Also so, ja. Irgendwie so rumgedacht.
Also in Berlin kann ich mir leisten ohne Geld, also pleite, also keine Ahnung, Leute geben halt damit an, Berlin ist so geil. Nein, du kannst dir nicht leisten, woanders zu sein. gerade bei Experts, gerade bei so...
Es ist immer noch die günstigste europäische Metropole, glaube ich.
Klar.
Geh mal, glaube ich, noch mal ein bisschen näher ran ans Mikrofon, das wäre ganz gut.
Okay,
gut.
Danke.
Aber es gibt ja auch viele Leute, die dann zum Beispiel aus Wien oder irgendwie aus dem Süden Deutschlands oder so dann nach Berlin ziehen, so aus einem reichen Elternhaus oder was auch immer, und dann direkt so Hermannstraße. Das kann ich nicht verstehen. Also das ist für mich Craziness.
Hermannstraße ist das Gegenteil von Wien.
Ja, das ist wirklich
das Gegenteil absolute von Gegenteil. Von Wien, ja. Ich glaube, das ist das Ding, man will immer das, was man nicht hatte irgendwie. Also so die Leute wollen. Aber ich glaube, die Kids, also es ist auch irgendwie ein Klischee, aber ich glaube, da ist viel dran, wollen einfach ihre 3-4 Jahre in Anführungsstrichen
Loco-Ghetto-Erfahrung
mal kurz haben. Und die werden ja später als Erwachsene dann doch wieder ins Reihenhaus ziehen. Also das wird ja alles, man lebt ja am Ende doch wie die Eltern.
Ja.
Sozusagen. Man verändert sich ja gar nicht. Man macht einfach nur seine crazy Jahre kurz. Aber die Sache ist,
für viele wird das so eine Art Freizeitpark Berlin, also weil das sind dann für die so diese 3 verrückten Jahre und die wollen dann Achterbahn fahren. Aber am Ende so räumen wir die Kotze weg, weil so die haben dann den Spaß, kotzen in die Stadt, also weil man möchte sich da nichts weiter aufbauen, sondern man möchte einfach nur feiern gehen. Nee. Und dann ist das einfach so dieser Kotzhaufen und das ist Berlin. Verstehst du, was ich meine?
Also das ist so ein Durchreiseding.
Ja, genau, weil die haben gar nicht dieses Mindset, so, krass, okay, Hermannstraße, ja, wir müssen das hier irgendwie noch
aufbauen. Das ist meine Stadt.
Und wir müssen das hier sauber machen oder so, sondern, hey, nee, ich stelle mich an für diese Achterbahnfahrt, ich mache die Achterbahnfahrt, ich kotze und fahre wieder zurück nach Wien. Also so.
Apropos Achterbahnfahrt, ich habe diesen Vibe gestern Nacht nach Wien gebracht und ich habe mich dabei richtig scheiße gefühlt. Ich musste pissen und ich bin hier um die Ecke gegangen und habe hier an die Wand gepisst. Und es ist hier alles also wunderschön. Also das, wir sind
in
hier
Wien sieht wirklich jedes Gebäude, was in der kleinsten Nebenstraße zweite Reihe steht, ist so schön, dass jede andere Stadt darum ihren kompletten Tourismus bauen würde.
Yeah,
würden dieses Gebäude, wo Wien, ach stimmt, das gibt es ja auch noch. In Wien hat diese Gebäude teilweise vergessen. Das wär so das Wappen von
Ravensburg, sagen wir mal.
Von Aalen. Das Wappen von Aalen.
Von Spandau.
Ist hier nicht mal irgendwo aufgeführt.
Ich habe das Gefühl, sogar die Pferde hier um die Ecke, sie schämen sich ein bisschen hier zu kacken.
Die Pferde schauen auf uns herab.
Ich glaube,
ich finde es witzig, wenn man hier sozusagen pissen geht draußen, da fühlt es sich wirklich an wie Sachbeschädigung.
Ja, so habe ich mich gefühlt. Ich habe es angepisst und ich dachte mir, boah, hoffentlich spricht mich keiner an oder sagt irgendwas, weil die Stadt ist auch so sauber, dass, glaube ich, so ziviles Ding hier auch so läuft, dass so diese Kontrolle greift, so dass der Bürger auf seine Straßen achtet. Ich dachte mir, hoffentlich sagt keiner was, weil ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. Ich bin absolut im Unrecht. Das ist richtig ekelhaft, was ich hier gerade mache, diese Mozartwand hier anzupissen.
Ich weiß, hoffentlich wissen die nicht, aber weißt du was, ich weiß es.
Ja. Also ich weiß es. Ich fühle mich ja schlecht. Ich hätte einfach nur gesagt, ja, ich fühle mich ja schlecht. Ich leider auch.
Man hatte sofort beim Pissen ein Alibi. Nee, da, ja. Ich war da und da, Alter. Ich habe das und das gesehen.
Ich habe tatsächlich, ich bin ja ein Wildpisser.
Du bist der wildeste Pisser.
Stimmt, ich kenne niemanden, der so schnell pissen kann. Ja. Also sobald du
überall. Also,
sobald du deinen Pimmel auspackst, Alter, los geht's.
Also, so die ersten Mal, als ich mit Felix und Julian auf Tour war, ich war echt so, da war einfach so eine Situation an der Autobahn und es gab irgendwie also du standst an der Autobahn und die Autos rasen da so dran vorbei und du konntest also sofort dort pissen. Das war irgendwie
jedenfalls
so ungemütlich wie möglich.
Darf ich vielleicht meinen Punkt ausführen? Ja. Oder wie ist das hier in eurem Podcast? Ja. Die Podcast. Gäste werden hier eingeladen, schön ins Hotelzimmer, aber hier nicht mal auch die reden lassen. Was ich sagen wollte, ich habe für das, was du meintest, dass du keine Ausrede parat gehabt hättest, ich habe immer dieselbe Ausrede parat, ich musste sie aber noch nie benutzen, weil ich war auch einmal genau in der Situation, wo ich auch so offensichtlich im Unrecht gerade draußen irgendwo gepisst habe. Und dann ist, also es war auch an so einer Autobahnraststätte und da ist der Typ, der da die Raststätte sauber hält, hat es dann gesehen und hat einfach so, er hat nicht mal gemeckert, sondern einfach so, ach Mann, ja, warum? Und ich dachte mir so, ja, weiß ich auch nicht. Ja, sorry, ey, ich hätte genauso gut reingehen können, ich weiß, sorry.
Sorry, ich bin ein Wildpisser.
Ja, und dann, ab dann hatte ich immer eine Ausrede parat und zwar werde ich immer, wenn ich mal erwischt werde wieder, werde ich sagen, so, wenn es nicht dringend wäre, würde ich es nicht machen. Das ist so meine.
Das ist ein guter Satz.
Das ist schön.
Ja, aber es würde ja in der Situation trotzdem nicht greifen, oder?
Ja.
Also, weil dann
in denen ich dich erlebe.
Ja, also, wie dringend kann es sein? Lauf 5 Meter weiter.
Natürlich nicht. Aber ich bin einfach ready.
Okay,
das ist einfach so fürs Gefühl, dass ich weiß, okay, wenn jemand kommt, bin ich da.
Zeigst du Verständnis und machst aber auch deinen Punkt.
Ja.
Ich würde es viel witziger finden, wenn man einfach dann sagt, so, ich bin Wildpisser. Also einfach so in die Augen schauen und dann so tun, als wäre es eine Sache, als wäre es eine Krankheit. So, ich bin Wildpisser. Also.
Ich bin Wildpisser, wa? Berlin, wa?
Ich liebe dir, wa?
Ey, was ich übrigens noch sagen wollte, zu dem, was du vorhin meintest über Berlin. Mm. Das Witzige ist, dass so Zugezogene glauben ja auch, dass Berliner das so geil finden, so diese ganzen Sachen, die so...
Stimmt.
Ja, so voll lustig, wie dreckig das hier ist. So,
ja,
so, aber Berliner finden es, ich finde es ja voll eklig,
dass
alles voller Hundescheiße ist.
Absolut eklig, ja, genau.
So, oder ich hatte ja auch mal diesen einen Joke irgendwie so, ja, das ist so Berlin, wenn die Leute hier draußen trommeln. So, jeder Berliner denkt sich, Mann, das ist übertrieben laut, Alter.
Ja.
Verpisst euch mal mit eurer Trommel-Hippies,
Alter. Ja.
Was ist denn los mit euch?
Ja, ja. Das ist Ruhestörung, glaube ich.
Das ist wirklich Ruhestörung.
Ja.
So, ich denke so, sag mal.
Ja, genau.
Die denken so, so geil, am Kotti.
Genau das.
Ja, das ist einfach geil für ein Wochenende. Ja, und das Wochenende ist dann gefühlt vielleicht 2-3 Jahre.
Der Kotti ist widerlich, ey. Diese Heroisierung vom Kotti oder von der Hermann, oder vom Hermannplatz. Jetzt nämlich eklig ist an der Hermannplatz, ey. Oh ja, voll gut.
Das ist also eine Sache, so was Corona. Ich wohne richtig im Herzen der Kölns und ich bin so froh, dass dieses Jahr dieses Fest nicht gibt. 48 in Köln.
Ah ja.
48 schon in Köln. Das ist so ein Fest, wo jeder Berliner, also jeder Tourist oder Zugezogener Berlin erleben wollte. Weißt du? Und alle Leute nehmen, wirklich, ich habe so einen Typen in der Weserstraße bei mir um die Ecke, er spielt Tuba vor seiner Haustour und seine Kinder schreien ihm vom Fenster, Papa, komm nach Hause. Alter, wow. Das ist wirklich so, Digga, du denkst, und ich hab die ganze Zeit gedacht, was denkt der Typ?
Das ist der traurigste Satz von Kindern.
So, Papa, komm nach Hause. Und er hat irgendwo, der Typ denkt sich gerade so, ich bin hier gerade mit meinem Publikum, mit meiner Familie. Digga, deine richtige Familie ist drin und vermisst dich.
Und schämt sich.
Ich hab Potenzial. Nein, dein Potenzial muss drin und du musst drin sein. Ja. Das ist so, das habe ich letztes Jahr.
Das ist auf jeden Fall der Folgentitel, ey. Papa, komm nach Hause.
Ja, das ist richtig gut.
Aber es ist krass, Mann, weil 48 Stunden Neukölln ist ja so ein Kultur-Kunst-Festival.
Yeah.
Ja. Und es gab auch einmal eine Comedy-Show, die hatte Carmen Keim organisiert. Und es war eine deutsch-englische Comedy-Show. Und es war, glaube ich, 2015, 2016, da habe ich gerade angefangen, da hatte ich so mein erstes Set zusammen, so mein erstes rundes Set und sie hatte mich netterweise gebucht. Ich war auch einer der wenigen in Berlin, die sozusagen also Stand-Up so gemacht haben. so zu der Zeit, so, die hatte mich gebucht, das war voll cool von ihr und es war, wie gesagt, eine englisch-deutsche Show, ich kam da an, da waren nur diese englischen Comedians, habe mich irgendwie unwohl gefühlt, aber habe voll gekillt an dem Abend, hat mega viel Spaß gemacht und ich war so richtig euphorisiert, okay, so richtig, so, ich hatte eine richtig gute Zeit, weil es war ein, ja, so,
so damals, wenn man Killing. Da auch ein gutes Set gehabt hatte, dann ja. War man, also dann war man auch, wach danach, genau, für 6 Stunden.
Aber auch damals das Gegenteil, wenn man damals gebombt ist, ich weiß sozusagen nicht, wie es bei dir war, aber ich weiß noch, wie es bei uns war, wenn man damals gebombt ist, dann war die ganze Woche im Arsch, weil es hat bedeutet so, ey, okay, es ist auch eine Woche bis zum nächsten Auftritt, ja, zum yeah. Beispiel Sukabura
oder so. Man hat alles persönlicher genommen.
Genau, und man hat alles in Frage gestellt.
Geil läuft und wenn es scheiße läuft, ja. Das war...
Aber das hört ja aber nie auf eigentlich.
Ja, es wird aber ein bisschen schwächer. Nee,
das doch, ist doch, meinst du nicht? Weil du weißt doch jetzt also schon irgendwie durch die Erfahrung,
aber also
was
nur
ein schlechtes Set bedeutet. Also
nur,
quasi aber
genau, nur die negative Seite, die bleibt irgendwie so, die geht nicht so richtig weg.
So.
Ich finde so dieses Positive, wenn du so einfach so abgerissen hast, das ist natürlich dann auch geil und du bist den Abend über gut drauf, aber das verpufft relativ schnell. Aber wenn du irgendwie ein scheiß Set hattest, so, das bleibt eigentlich so lange über einem hängen, bis du dein nächstes Gutes hattest. Also ist bei mir zumindest so.
Schon, ja, schon. Aber der Absturz ist nicht mehr ganz so tief, ja, wie das letzte. Weil du hast diese Dynamik ja schon ein paar Mal erlebt.
Ja.
Also man weiß ja, ja, es kommt irgendwie,
genau,
bald ein
man
gutes
kann das
Set
irgendwie
wieder.
Durch aber die Erfahrung, das ist wie so eine Art Airbag, kannst du das irgendwie abfangen. Also du weißt, dass du es schon mal so hattest.
Ja, vielleicht ist der Tiefpunkt nicht mehr ganz so tief,
genau.
Yeah. Aber du brauchst ja bei Emotionen nicht rational argumentieren. Also es hilft ja in dem Moment nicht zu sagen, ja, das hattest du schon, du kennst das.
Ja, aber eigentlich doch.
Also mir hilft das nichts. Also ich bin wirklich, also nach, ja nee, brauchen wir jetzt nicht ohne R drüber reden, aber ja,
nach einer Show,
nach einer Show war ich wirklich unzufrieden mit meinem Set so und habe mich auch im Nachhinein über mich geärgert, dass ich mir da reinquatschen lassen habe in die Reihenfolge und so und
ja.
Dann war es irgendwie komisch und bla. Da war ich unzufrieden und es war wirklich...
Ja, aber du hast doch nicht gedacht, du bist ein schlechter Comedian oder sowas in der Art.
Ja, doch, man fängt dann wirklich schnell an. Also bei mir wird es dann wirklich sofort grundlegend. Also,
ah ja?
Ja, ja, es ist dann wirklich so, ja, das ist ja auch alles Müll, das Material ist Schrott und das neue Zeug ist
Ich hab dich an dem Abend erlebt.
Ja, wir alle, oder?
Also es war doch keine geile Gesellschaft.
Ja, das war...
Das war voll witzig, weil Chaos und ich...
Dein Set nach dem Set war noch schlechter.
Chaos und ich haben uns voll krass gefreut, irgendwie ein Bier nach der Show zu trinken. Also dann direkt nach der Show. Und hier, ich habe auch Bier bereitgestellt, damit wir alle am Ende der Show anstoßen.
Yeah.
Und du kommst runter von der Bühne, also Finale ist dann, du kommst runter von der Bühne, wir alle machen irgendwie ein Bier auf oder so und du läufst einfach so vorbei. Du warst einfach da. Ne?
Wir hatten für dich schon so ein Bier geöffnet, ich wollte dir gerade so die Hand drücken. Hey, komm, lass mal. Also, okay.
Nee, ich hab's unter so einem richtig billigen Vorwand. Ich hab so gesagt, ich hab Hunger.
Ich hab doch keinen Durst. Ja. Ich hab jetzt eher Hunger.
Ja. Ist alles in Ordnung? Ja.
Ja, alles ist richtig in Ordnung. Ich will nur mit niemandem reden.
Aber was ich gerade sagen wollte...
Ich will mit niemandem reden und bin plötzlich ganz anders als die ganze Zeit davor, okay?
Das hat nichts mit meinem Set zu tun. Ich hab
Hunger.
Aber mir
geht's geil.
Genau, was ich da sagen wollte, so dieses Kunstfestival, Kulturfestival, und es ist halt mitten in Neukölln.
Ja.
Und die Gegend war, glaube ich, jetzt nochmal auch so vor 4 Jahren schlimmer als jetzt, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht ganz genau, aber da diese ganze Weserstraße, ich habe das Gefühl, das wurde nochmal mehr.
Da Reuterplatz, Weserstraße,
ja, das wurde jetzt nochmal mehr gentrifiziert und so, danke dafür. An diesem Tag hat mich einfach ein Typ mit einem Messer bedroht. So, das war das das war das erste Mal, das war wirklich ein fucking Klischee.
Mhm.
Also es war krass, ich hatte dieses High und danach dieses übertriebene Low.
Ja.
Also es war so wirklich, ich hatte Todesangst. Also der Typ war wirklich
vor
mir.
Hat das Messer auch gezogen?
Er hatte das Messer gezogen, also er war sozusagen vor mir und er war ein kompletter Psycho, hat mir so in die Augen gelacht und so. Ich möchte die ganze Situation irgendwie nicht beschreiben und so, aber es war richtig.
Aber verrückt. Wollte er irgendwas?
Ja, okay, gut, ich kann es dir jetzt einfach erzählen. Also ein Kumpel und ich waren unterwegs da.
Wir haben versucht, sie abzuziehen und ja, dann hat er ein Messer gezogen.
Nein, Mann, das war irgendwie voll komisch, weil wir haben da abgehangen und das waren so 3 Dudes, okay? Und die sind sofort aufgefallen, weil die waren richtig laut. Und das war wie in einem Film, der kleinste von denen war auch so am verrücktesten. Das war einfach so...
Ah, ja.
Der ist die ganze Zeit so rumgesprungen, hatte so Baggy-Jeans an und so, so die ganze Zeit richtig komisch, irgendwie so, keine Ahnung, wie so ein Scary-Movie, so ein nerviger Typ.
Ich muss halt
so
immer an Locke the Boss denken, der, habt ihr Dings da gesehen?
Nee.
Wie heißt der Film nochmal?
Stadt Gottes. Nee.
City
of God, ja, genau.
Yeah.
Ja,
das war ja auch immer der Jüngste, der hatte so ein crazy Gesicht.
Ja, einer von denen war auf jeden Fall so ein buffed black guy, okay? So, und,
buffed?
Ja, so buffed.
Was heißt buffed?
Also der war so, so richtig aufgepumpt, so richtig stark, also wirklich stark, so richtig stark. Und der hat meinen Kumpel angerempelt und das war voll dumm von meinem Kumpel, weil der hat das bewusst gemacht, das war eine Provokation. Mein Kumpel hat sich umgedreht und meinte so, ja Mann, was? Und hatte irgendwie so eine Mateflasche noch in der Hand und der Typ hat ihm sofort die Flasche weggenommen, hat das auch sozusagen als Waffe gesehen und die dann sozusagen gegen ihn sozusagen verwenden wollen. Also so hat die
ihn sofort ran.
Ja, 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 sofort. Und da war noch ein Kumpel von meinem Kumpel, genau, und der andere, die waren zu dritt, wir waren zu dritt, jeder hat sich eingenommen und da war wie so eine Art so kurz vor einer Schlägerei dieser Moment, das waren nur so Millisekunden, das war also ein paar Sekunden. Und plötzlich stand dann neben mir dieser komische kleine Typ mit diesen Baggy-Jeans und ist so neben mir und lächelt mich so richtig komisch an, so hä, hä, hä. Und ich denke mir so, ach krass, wir lächeln uns jetzt zu, wie absurd diese Situation ist. Und dann sage ich, und dann lächle ich zurück und dann so zeigt er so sein Messer und holt das Messer raus und guckt mir in die Augen und sagst so, jetzt sagst du nicht mehr der Hurensohn, ne? Also das war das, Alter.
Ich war so,
ich habe nicht deswegen gelacht, so. Ich dachte, wir...
Ihr hattet gar keinen gemeinsamen Nenner.
Ja, wir hatten gar keinen gemeinsamen Nenner. Es hat sich richtig schnell herausgestellt, dass wir nichts gemeinsam hatten. Wir haben nichts gleich gesehen in dieser Situation. Ja. Das war richtig schlimm, ja. Ja.
Nee, weil ich fand es so ganz witzig, ist mir gerade irgendwie spontan eingefallen, wenn sich so Leute dazu, also ich kenne das ja von früher einfach, dieses so jemand anrempeln, das war ja voll das Ding.
Yeah.
Einfach so, früher war die Karl-Marx-Straße, falls ich daran erinnern kannst, auch viel enger, weil früher waren die jeweilige Richtung waren immer zweispurig und es gab viel weniger Gehweg. So, das heißt, die Karl-Marx-Straße war wirklich wie so ein Spießrutenlauf.
Krass.
So, weil wirklich alle sind so breit gelaufen und irgendwie in dem Moment, wo sich jemand dazu entscheidet, okay, den rempel ich jetzt an, hast du eigentlich schon verloren, weil wenn du standhältst, dann ist so, ja, was denn?
Ja, ja.
Und wenn du ausweichst und er an seine Energie so ins Leere schiebt, dann blamiert er sich auch und ist dann irgendwie sauer und ist deswegen sauer auf Bild und dann so, warum gehst du weg, Alter? Ja,
kannst du nicht blamieren, Alter.
Wenn jemand sich prügeln will, dann macht er das. Aber das ist ja wirklich problematisch in der Gegend, weil das sind so, also ich bin ja gar kein Fan von diesen ganzen Wörtern wie toxische Männlichkeit, aber das ist ja wirklich toxische Männlichkeit auf zu kleinem Raum. Also das ist ja, die beiden, die man nicht...
Das sind wirklich immer so Machtspielchen, Mann. Es war früher in der U7 für die, wie nennt ihr eure Fans, Cookies?
Cookies.
Für die Cookies, die nicht aus Berlin sind, das ist die U-Bahn-Linie, die fährt von, also die fährt mindestens mal einmal quer durch Neukölln.
Ist die längste auch.
Ist die längste, die fährt von Rudow nach Spandau, die fährt auch einmal wirklich komplett längs durch Neukölln. Ja. Und in der U7, Alter, das war jedes Mal, wenn man diese Kippfenster in der U-Bahn aufgemacht hat, war das eine Situation.
Ja,
also, wenn du das Kippfenster zumachst, kommt irgendeiner und macht's auf und guckt dich dabei an. So was jetzt. und wenn du es zumachst, dann macht er es auf. Also es war wirklich, egal. Es war immer eine Situation.
Also es war aber, also jeder, der den Status quo des Kippfensters verändern will.
War das ein Thema, einfach nur so, um zu zeigen, so, ja, ich mache genau das Gegenteil von dem, was du gerade gemacht hast, jetzt?
Ja,
krass. Was jetzt, genau. Was willst du machen?
Und ich zeig's übers Fenster. Ja. Das ist gar keine Metapher, aber ich verändere
so,
da was.
Das ist so witzig, ey, was man früher sich für Kopfschmerzen gemacht hat, das kann ich mir heutzutage teilweise selber gar nicht mehr vorstellen, aber dass es wirklich einfach damals unsere Realität war, so dass man sich so überlegt hat, in welchen fucking U-Bahn-Wagen man einsteigt, so, weißt du?
Absolut.
Nie in den letzten Wagen einsteigen, auf keinen Fall in den letzten Wagen. Stimmt. Am besten immer ganz vorne oder wenn du so im Bus, setz dich im Bus bloß nicht nach oben hinten generell nicht nach hinten, weil so, was man sich so für jeder Gleichaltrige war potenziell gefährlich, also es war wirklich so, so komische Kopfschmerzen die ganze Zeit, so eine aggressive Grundstimmung, also Neukölln Anfang der 2000er. Das war schon wirklich, ich weiß nicht, das würde mich mal voll interessieren, ob es das noch gibt und man kriegt es einfach nur nicht mehr mit, weil man aus dem Alter raus ist, oder ob das auch wirklich so nachhaltig besser geworden ist. So.
Ich weiß nicht, ich glaube, das hat sich irgendwie verschoben, aber natürlich ist es eine Sache der Perspektive und des Alters, weil da war ja auch alles gefährlicher. Also jeder ist sozusagen stärker als du und Gleichaltrige sind gefährlich und was auch immer. Es ist ja jetzt irgendwie weniger dadurch. Aber was ich jetzt mitbekomme, ich kann es irgendwie nicht wiedergeben, weil ich kenne diese Gedanken, die du hast, und ich weiß nicht, also natürlich habe ich die jetzt nicht mehr so sehr, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Veränderung allgemein liegt oder halt an dem eigenen Alter irgendwie oder so, an der Reife und Erfahrung und so.
Ich glaube, man vergisst auch, für die sind wir ja, für die sind wir ja schon so 30-jährige Erwachsene dann, also die werden dann, die macht man ja nicht mehr an. Also ist ja, oder? Also,
ja, also du gewohnst dich an diesem Leben.
Ja, ich glaube, die haben nie 30-jährige Männer angemacht.
Ja, doch, das passiert schon auch, aber also man wird auf jeden Fall, also es gibt selten so eine Neukölln Mannes 15 Situation, wo einfach so, ja, so, sag, was guckst du so hässlich? Yeah. So einfach so unter so mit anderen so 30-Jährigen.
Ich wollte dich gerade fragen, wie oft du das gehört hast, dieses, was guckst du? Also irgendwie so, also, was guckst du?
Also tatsächlich. Ja, also dieses, was guckst du, wie Kaya Jana das gesagt hat, nie, aber dieses, sag, was guckst du
so hässlich? Ja, genau, das meine ich, ja. Ich meine nicht so wie Kaya Jana.
Oder so dieses, einfach so dieses, was los?
Ja, genau, also, das meine ich, ja.
Und es war auch voll, man, ey, hat sich so witzige Gedanken früher immer gemacht, so, weil du kannst ja auch nicht hingucken, so, du musst kurz den Augenkontakt halten, aber nicht zu lang. Weil wenn du gar nicht hinguckst, bist du so, ist quasi sofort, alles klar, ich bin ein Opfer, so, viel Spaß mit mir. So, aber wenn du zu lang guckst, hast du auch sofort den Anlass gegeben.
Okay.
Das war schon witzig.
Ja. Ah, scheiße, ich erinnere mich jetzt gerade, ich habe eigentlich eine witzige so Abziehgeschichte, das ist eigentlich meine einzige, die ich hatte, so. Ich wurde nie abgezogen in der Köln, ich bin stolz drauf. Meine Schule war Parchimallee auch, auf der U7, okay, fahren da irgendwie durch und so. Kommen dann an Gropius-Passagen und wir wurden dann tatsächlich in so einer Ecke abgezogen, wo man gar nicht mehr abgezogen wird. Die ist gar nicht mehr so gefährlich. Aber da so in der Nähe von Gropius-Passagen. Wir wurden nicht abgezogen, aber das ist die Story. Weil da kommen so zwei Typen auf uns zu und ich war mit einem deutschen Klassenkameraden unterwegs. Ja. Und der war nochmal ein Jahr älter als ich. Ist sitzen geblieben, war ein Jahr älter als ich. Und da kamen diese zwei, so keine Ahnung, Kennex an und waren jünger als wir. Und haben uns sozusagen versucht abzuziehen. Ich meine so, gib mal Geld. So.
Ja.
Und mein Kumpel Daniel, witzigerweise, sofort in Panik, Alter, so, ja, hier, keine Ahnung, so schon am Suchen und fast schon am Geben. Und da meine ich einfach zu dem einen, weil ich kannte ihn nur um eine Ecke, so über eine Ecke. Ich meine so, hey, warte mal, du kennst doch Stefan, ne? Stefan, also ein jugoslawischer Kumpel, so Stefan Radonadovic oder wie er heißt, ey. Und er guckt mich so an, so, ja, Mann. Ja, so, ich sag, ja, ich kenne ja auch was auch immer. Und er meint so, ja, okay. Ja, gib mal 1 Euro oder so. Das war wirklich, er wollte doch wenigstens irgendwas haben. Yeah.
Und damit er sich nicht komplett blamiert
hat. Genau, Daniel hatte noch irgendwas in der Tasche, da haben wir die so abgespeist wirklich mit diesen 2 Euro.
Habt ihr euch
danach
Tschüss gesagt?
Ja. Grüß
an Stefan.
Grüß an Stefan, ja. Aber ja, das war irgendwie immer so eine Sache, ja, dass ich, ab dann habe ich es mir gemerkt, dass man dann einfach irgendwie so sagt.
Ich hatte mal so eine Situation, ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich mich auch wirklich, war ich oft so in Schlägereien irgendwie verwickelt auch. Und es war mal, ich war auf der Clay-Schule und die Clay hatte keine eigene Sporthalle, ja. Und da mussten wir immer mit so einem komischen Reisebus, wurden wir immer zur Wutzki Allee, da von der Liebig-Schule, weil die hatten so eine große Dreifach-Sporthalle, da wurden wir immer hingefahren und mussten dann immer quasi an der Liebig-Schule, so eine Konkurrenzschule mit noch höherem Ausländeranteil, einfach so vorbeilaufen. Das war immer so, das war jedes Mal eine Situation.
Ja.
Und da gab es einen so einen Typ, mit dem ich da Ärger hatte, aus irgendeinem Grund auch so, wo ich auch nicht mehr weiß, warum, aber irgendwie war das so ein Ding, dass ich irgendwie Streit mit dem hab.
Dein Erzfeind.
Ja, war so ein bisschen für eine kurze Zeit war das einfach so mein Feind, der hatte mich irgendwie gefressen so und ich mochte den auch nicht und bla. Und dann sind wir dann nach dem Sportunterricht da rausgekommen, dann war der da auf einmal, so mit ein paar Freunden und ich war halt mit meiner Klasse da und dann hat er mich halt so angemacht vor allen Leuten und mein Trick in Anführungszeichen früher war immer so, okay, wenn ich angemacht werde, dann bin ich jetzt extra frech.
Naja.
Einfach so Angriff nach vorne, entweder schüchtert ihn das ein oder ich habe ein Problem.
Ja. So, also all in.
Es war wirklich so all in. Hat er mich irgendwie so, was jetzt? Halt deine Fresse. Habe ich ihm einfach immer wieder gesagt, so vor allen Leuten, halt deine Fresse. Und dann hat er mir auf einmal so eine Bombe gegeben. So vor meiner ganzen Klasse und vor seinen Freunden. Und da dachte ich mir so, ja, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Haben wir uns da so richtig geboxt, einfach so. Danach im Sportunterricht. Danach wurden wir irgendwie auseinandergerissen. Ich wurde dann im Bus verfracht und er ist abgehauen. Und das war dann die Situation. Dann haben wir uns 2 Wochen später in der U7 einfach, bin ich einfach so gefahren. Und dann ist der, glaube ich, Wutzki Allee oder so eingestiegen. Ich saß da alleine. Er ist alleine gekommen, hat sich dann so schräg gegenüber von mir einen Vierer gesetzt. So. Hat mich angeguckt und gesagt so, glaubst du bist stärker als ich?
Was?
Habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann war vorbei. Danach hatten sie einfach keinen Ärger mehr.
Wow. Yeah,
weil es war wirklich so, er hätte nicht damit gerechnet, dass ich nicht abkacke.
Ah, ja.
So, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich nicht abkacke.
Keiner hat auf dich gesetzt eigentlich.
Und dann war die Situation vorbei. Und ab dann habe ich mich tatsächlich ganz gut mit dem verstanden. Also wir haben uns danach noch öfters gesehen so. Und dann war irgendwie cool.
Ich hatte im Prinzip die
Ich finde, keine Ahnung, war die beste Antwort. weil du kannst nicht Ja sagen, das provozieren, aber du kannst auch nicht Nein sagen.
Ja, du bist ja auch kein Opfer.
Du hast ihm irgendwie eine Bestätigung gegeben.
Naja, das war wirklich so ein, weil die Schlägerei hat auch keiner gewonnen, so jeder hat irgendwie 2-3 Bomben abbekommen und verteilt, dann war gut.
Es war wirklich perfektes Putt.
Weil er hat dann auch nicht mehr diskutiert oder sowas, hat auch gar nicht weitergeredet, war einfach so, ja.
Ja, ich habe auch keine Ahnung.
Wir sind gerade hier.
Ich weiß auch nicht, Digga.
Gabo ist das in Bremen und Rostock erstmal nicht so groß geworden. Ich habe das Gefühl, so, du hast diese Sachen gar nicht erlebt.
Viel weniger. Viel weniger. Also so das,
also
was
du
ihr gerade erzählt.
Der Deutscheste von uns.
Ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen so, als müsste ich mich so in dieses Ghetto reinfühlen. So, ja, ist ein, ich habe auch gerade das Deutsche möglich gesagt. Ich bin so, ja, ein Haifischbecken, oder? Das ist komplett untergegangen, aber ich habe mich danach voll geschämt. So. Ja, war schon ein Haifischbecken.
aber das ist auch bei uns untergegangen.
Keiner hat es mitbekommen. Und ich dachte mir so, boah, Alter, bist du so ein SPD-Generalsekretär, der hier so mit so Ghetto-Kindern redet? Ja, war schon Haifischbecken, dieser soziale Brennpunkt.
Ich dachte, du bist immer noch bei diesem Anti-Assoziationsspiel oder was auch immer.
Aber ich hatte eine ziemlich ähnliche Situation, weil ich muss ja auch sagen, so meine Eltern sind halt so links und keine Gewalt so eigentlich, aber dann auch wieder nicht, weil meine Mutter und mein Vater haben mir eigentlich, und das kann man in Frage stellen, kann man aber auch nicht in Frage stellen, haben mir eigentlich schon immer so gesagt, so, als Kind so, wenn du in der Situation bist und jemand macht dich an, jemand schlägt dich, schlag auf jeden Fall zurück. Du musst zurückschlagen.
Ja, natürlich.
Also es war so, und mit dem Mindset war ich mal in so einer Situation, wir haben so mit dem Bürgerzentrum Fahr, und die Fahr ist ja, ist ja irgendwie so ähnlich arm vielleicht ja, so auch Blockbauten, so eine Nullgegend, Sozialbauten wie jetzt sagen wir Neukölln, aber halt nicht so kriminell und nicht so gewaltmäßig. Es ist einfach eher langweilig. Hm. Aber da war auch ein bisschen was so. Und dann waren wir mal mit dem Bürgerzentrum Fahr, die haben so eine Fahrt organisiert, sind wir mal eine Woche irgendwo hingefahren, so Schullandheim, Zeltlagermäßig. Und da waren so zwei Brüder dabei aus Teneva. Und Teneva war so damals, ich weiß nicht, ob jetzt immer noch so ist, aber so die härteste Gegend in Bremen. So. Und dann war es schon so, die beiden Jungs sind aus Teneva. So, scheiße, die Teneva-Jungs. Und der eine Typ war auch so 1-2 Jahre älter und er war sofort der Anführer der ganzen...
Der ganzen Fahrt.
Es war so, er war größer, war stärker, er war gewaltbereit, es war ganz klar. Er hatte auch so einen Namen, er hieß irgendwie so Halil oder so. Also er hatte wirklich so einen Namen. So, und dann hat er seinen kleinen Bruder, und ich glaube, der kleine Bruder war auch so ein Typ, der wollte sich auch beweisen und auch so hart sein wie sein Bruder, und der kleine Bruder war dann so alt wie ich. Und ich hatte sofort Stress mit diesem Jungen. Also sofort, er hat mich die ganze Zeit angemacht, und dann waren wir auf dem Fußballplatz und gespielt, so irgendwie so eine Foul-Situation, und dann schubst er mich und dann sofort so geboxt oder so ins Gesicht gehauen gegenseitig, was ich so selten gemacht habe in meinem Leben. So, aber ich habe mich mit dem sozusagen so richtig geprügelt, kurz auseinandergerissen worden, und danach war es genau so, waren die mega nett zu mir.
Ja, danach also, ist Ruhe im Zoo.
Das war wirklich so wie bei Tieren, einmal antesten. Und bei die anderen waren dann wirklich, die anderen haben sich dann so irgendwie so terrorisieren lassen oder so, ja, dann hole ich den Ball und so. Ja, ich gehe ins Tor. So wie deinem Hundebett. Ich gehe ins Tor. So. Und ich hatte halt auch voll Schiss, aber ich hatte dann einfach diese Situation mit ihm, hab es einmal richtig gelöst, so, das war die richtige Lösung. Und danach war das so, dass der ältere Bruder meinte so am Lagerfeuer, hey, Kaus, komm doch her, setz dich zu uns. Und so, ja, cool, wer ist hier bei den Coolen dabei?
Ich darf mich dazu sitzen.
Fuck, aber das erinnert mich gerade an eine Situation, weil wir hatten so zwei Deutsche in unserer Siedlung. Die meisten waren, wir hatten viele Polen, wir hatten Russen, einer meiner besten Freunde, so Bengale. Und die waren so zwei deutsche Geschwister, okay? Yeah. Und die waren wirklich, also die hatten auch zwei deutsche Namen, und die Namen waren wirklich, also das ist krass, es zeichnet so ein Bild, finde ich, deswegen muss ich den Namen auch sagen. Hm. Die hießen Marvin und Meldrick. Okay? Das war Marvin und Meldrick. Yeah. So. Und das war krass, weil wir hatten da einfach Fußball gespielt, und im Nachhinein, ey, ist es nicht krass, weil man dachte früher, man hat so Flanken geschossen, und dann schaut man sich so den Fußballplatz an, das sind so 2 Quadratmeter, so. Was für eine Flanke, so. Und da haben wir Fußball gespielt, und wir hatten so Dorngebüsche, okay? Also es war wirklich, also richtig dornig, so. Ja. Okay? So. Und der Ball ist da reingeflogen, auch über den Zaun, Und es war schwer, den da rauszuholen. Und wir wussten, dass das halt bedeutet, irgendwie Wunden zu haben danach und diese Kratzer. Mhm. Und ich hatte mit Marvin gespielt und Marvin wollte es nicht machen. Und ohne Scheiß, ich glaube, ich habe ihm gesagt, also so, oder ich weiß nicht, ob er es mir angeboten hat oder ob ich es gefordert habe. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich dafür 7 Mark bekommen habe am Ende. Er hat mir 7 Mark dafür gegeben.
Dass du den Ball holst.
Dass ich den Ball hole.
Ah, ja.
Und dann sind wir nach oben zu ihm, weil er meinte so, hey, ich muss mein Geld holen. Und
7 Mark ist doch voll viel für Kinder. So, das ist ein Monatseinkommen.
7 Mark so. Und, da war ich oben bei ihm und sein Vater war voll der harte Typ. So,
yeah.
Der war Bademeister. Der war voll der harte Typ. Und so, da war ich bei ihm oben. Und Marvin kommt rein, sein Vater fragt so, ja, so, ja, was macht ihr und so. Ja, und Marvin war so, ja, ich muss Geld holen, so, ich muss Daniel Geld geben. Und ich weiß nicht, ob er sich da verplappert hat oder was er ihm gesagt hat. Also sein Vater hat ihn fast noch vor mir angeschrien, während er mir diese 7 Mark gegeben hat.
Ah, krass.
Also es war richtig, also es war richtig unangenehm. Ich hatte immer noch diese 7 Mark, war happy, aber als ich sozusagen die Tür zugemacht habe, habe ich diese Pfeife gehört von dem Bademeister.
Wow.
Aber, ja, also,
Tüt.
Ja, aber das gab's ja.
Wie, aber der Vater hat zugelassen, dass er dir das Geld gibt, weil er gesagt hat,
ja, das war eine Abmachung.
Du hast eine Abmachung, das machst du, aber,
aber ich habe meine Abmachung.
Ja. Ich finde, das ist so eine Geschichte, man, keine Ahnung, ich fühle mich da fast schon unwohl, das so zu erzählen, weil wir hatten das neulich, es gibt so Geschichten, die wirken wie Quatschgeschichten, so als würde man labern, aber das ist wirklich passiert. Also, das
sowas kann man nicht
ausdrücken. Ja, man glaubt gar nicht, dass das dann passiert ist. Also, das Witzige ist, Meldrick, der war so eine Art kleinerer Goofy, okay, also der war so ein bisschen blöd und ist so die ganze Zeit über seine eigenen Beine gestolpert und so. Und Dings.
Und wir alle hören hier.
Ja. Kann nicht gehen. Ja, ich kann einfach nicht gehen. Ich bin 9 und kann immer noch nicht gehen.
Ja, wirklich,
jedes so. Mal wieder.
Ja.
Nee. Jetzt bin ich schon hingefallen, weil ich nicht gehen kann.
Und wir saßen unten auf der Bank. Man saß früher einfach ganz viel auf Bänken, ne? Und da waren viele, die waren viel älter als ich. Und damals schien es wirklich, als wären das so mehrere Generationen, als hätten die schon richtig Dinge erlebt. Aber die waren nur so 3-4 Jahre älter. Aber damals hat es so viel ausgemacht. Also sagen wir mal, wir waren 10, die waren 14, 12, 16.
Ja, sowas, ja, klar. Ja.
Und wir saßen alle unten und Dings, dieser Meldrick kam runter und so, war voll gut gelaunt. Und dann kam Marvin und Marvin hat ihn dann, also ist der größere Bruder, hat ihn irgendwie dann so angemeckert. Und Meldrick war so richtig sauer. Und dann hat ihm einer so gesagt, so, ey, sag mal zu Marvin so, nein, du Hurensohn. Also so als Dings.
Yeah.
Und also das war für uns so witzig, ist jetzt im Nachhinein nicht witzig. Aber er hat es wirklich gesagt. Also er hat seinen Bruder Hurensohn genannt. Und das war für uns so lustig. Wir haben uns so kaputt gelacht. Also wirklich, das war ein Riesenlacher. Das war ein Riesenlacher in der Siedlung. So, das
aber er hat es wirklich nicht verstanden, was er gemacht hat.
Oder? Nein, er wusste vom Hurensohn nichts. Und das war so geil, so, nein, du Hurensohn. So, ja, Digga. Das war richtige Blamage.
Friendly Fire.
Ja, aber das war das, ey. Ja.
Ja, aber so ging mir das voll viel, als ich Sonne und Beton geschrieben habe. Mhm. Da bin ich auch so quasi meine komplette Jugend nochmal so im Kopf durchgegangen und viel mit meinem Bruder gequatscht. Der ist ja auch halt, war ja dabei die ganze Zeit.
Voll.
So mit Kumpels gequatscht von früher, mit denen ich noch Kontakt habe und so. Und mir kam das wirklich alles so vor wie so Märchengeschichten, weil ich ja so weit weg dann davon war. Ich habe das Buch ja zur Hälfte, habe ich da schon in Marburg gewohnt und die andere Hälfte war ich dann schon wieder in Berlin. Aber das war so weit weg, sowohl zeitlich als auch geografisch, als auch so meine Lebensrealität. Das war ganz komisch. Mhm. Aber da musste ich mir wirklich immer so, nee, das war schon wirklich so.
ich hatte
wirklich mit 13 ein Messer.
Ja, ja.
Ich dachte, wozu? Alter, Digga, was war dein Plan, Alter?
Ja, du bist auch ein neuer Mensch. Dann. Man ist ja nach 7 oder 10 Jahren irgendwie so... Vor allem in dem Alter, man ist irgendwie, als würde man über eine andere Person schreiben.
Ey, aber stimmt, das war eine Zeit lang ein Ding, einfach Butterfly-Messer zu haben.
So ein Butterfly also, oder so, diese Messer, die man so mit einer Hand auf und wieder zumachen kann.
Ja, ja.
Diese.
Ja, das war einfach in.
Chris, das war nicht in der neuen Phase.
Stimmt, eigentlich muss es witzig gewesen sein, als du dann das Buch geschrieben hast und auch jetzt, als ich diese Geschichte erzählt habe, kam ich mir so vor, als würde ich Scheiße labern. Und ich finde, du aus Marburg heraus musst dir so gedacht haben, ey Mann, also hier zeichne ich gerade so einen Neukölln-Cartoon. Das,
also warum lügst du?
Ja, warum lügst du, während man schreibt? Ja. Also,
wen lügst du hier an?
Ja, nee, aber das hilft voll. Also Julian, ich hatte auch mit ihm neulich gequatscht. Und das ist eigentlich ganz interessant, dieses Berliner Ding. Und ich weiß nicht, wie es dann in Bremen ist, aber dieser ganze Talk, dieser Schulentalk. Also so, auf welcher war er? Clay, liebe ich, was auch immer, einfach nur oder so. Das macht voll viel aus. Und damals hat man sich auch so ein bisschen orientiert. Man wusste sofort, was für ein Schlagmensch du bist, wenn du da und da bist und was auch immer und was dann die Crew ist.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch gar nicht jetzt zum Beispiel wie ihr beiden so ein guter Repräsentant für Neue Versüht, weil es gab da schon so ein paar Leute, die, keine Ahnung, so Kleinkriminelle und was auch immer waren. Da habe ich irgendwelche Stories gehört, irgendwelche Kindheitsfreunde oder irgend so ein, also ich kann ja den Namen nennen, weil es gibt Tausende, die so heißen, aber es war so ein, irgend so ein Khalid. Ja, ich war mit einem Khalid befreundet in der Kindheit und dann Kontakt verloren und dann später, als wir jugendlich waren, habe ich dann gehört so, ja, der hat irgendein Auto geklaut oder der ist jetzt irgendwie, der macht dies und die, also kleinkriminelle Scheiße so. Aber ich habe mit dem Ganzen nichts mehr zu tun gehabt, weil ich habe mich aus meinem Viertel, war ich dann irgendwann rausgekapselt, weil ich auf die andere Schule gefahren bin, eine halbe Stunde in die Stadtmitte, auf
die Elite-Schule, was du nicht müde wirst zu betonen, ey.
Also ironischerweise.
Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich arrogant Kavus Kalanta über seine Schule redet.
Es ist gespielte Arroganz, weil mir macht es Spaß, in diesem Auto immer wieder zu sagen, dass ich auf dem Elite-Gymnasium war.
Du bist wirklich, das ist wirklich stimmt, du bist unglaublich arrogant, wie du drüber redest. Und ich denke mir so,
bei Bildungsfragen.
Ja, und ich hab meine ersten 17 Jahre in Dubai gelebt und ich habe nicht diesen Arroganz, was du hast.
Ich sage auch immer wieder im Auto, dass ich der Einzige bin mit einem akademischen Abschluss.
Ja, gern auch gefolgt von den Worten, ihr Idioten.
Wirklich, wenn ich hinten sitze, so, ja, ich habe einen akademischen Abschluss. Nee, und dann bin ich auf diese Schule gegangen, die eine völlig andere Welt so, und die Leute kamen da irgendwie die Eltern hatten Kohle und was auch immer. Und dann war ich da, und dann hatte ich mit der Gegend irgendwie in der Jugend nicht mehr viel zu tun. Deswegen kenne ich auch viele Sachen, glaube ich, nicht, weil ich dann irgendwie, weiß nicht, so gefühlt da schon raus war aus der Gegend.
Ich schätze für deine Mitschüler auf deinem ach so tollen Elite-Gymnasium, ich schätze für die Eltern warst du so der so ein komisches Wort, so der Schmuddeljunge oder so.
Ja, genau. Das
Schmuddelkind. Nee, da gab es nochmal andere, aber die wurden ausgesiebt. Also, es war echt krass, weil diese Klasse, wir haben in der 7. Klasse, ging das da los, in Bremen gibt es noch 2 Jahre Orientierungsstufe, in der 7. Klasse waren wir auf dem Gymnasium, wir waren der ausländischste Jahrgang, den das Gymnasium bis dahin hatte, weil das davor wirklich nur so, Bremen ist eine linke Stadt, also SPD regiert da immer, aber eigentlich war das immer so eine Schule, wo man gesagt hat, ey, die sind irgendwie, die Eltern wählen alle CDU und das sind alles so junge Union-Kinder, so ein bisschen so in die Richtung.
Weißt du, dieses ganze Ausländer-Kanaken-Problembezirk und sowas, ich wohne seit 99 in Berlin und ich habe jetzt diese Anerkennung seit 4-5 Jahren erst.
Yeah.
Weißt du, was ich meine? Okay, keiner kann ein Problem machen und so, weil...
Was? Also, die Richtung wirklich, wollte also, ich gerade gar nicht.
So heißt jetzt die Folge, oder? Kanak Problem machen.
Nee, aber wirklich, also, weil ich hab viel in Steglitz gewohnt und in Schöneberg und in Wilmersdorf.
Yeah.
Und ich wurde gemobbt in Wilmersdorf. Ein Typen in Wilmersdorf, das war 2005 oder so, hat mir so eine Knarre gezeigt, auf mich gerichtet.
Das ist mehr als Mobbing.
Nee. Das ist mehr als Mobbing. Ich habe die Situation falsch verstanden. Ich wurde gemobbt.
Und dann, geladenen
Waffe.
Ich war 22 Jahre alt und ich dachte so, es sind nicht nur die Araber, es sind auch Deutsche, die das machen. Weil der Typ war ein Deutscher,
er
hat einen Anzug, einen weißen Anzug.
Wow.
Und er hat nach 10 Euro gefragt.
Nach 10 Euro.
Er hat nach 10 Euro gefragt. Ich war auf dem Weg.
Mit einer Pistole.
Mit einer Pistole. Er wollte unbedingt 10 Euro haben.
Gib mir jetzt 10 Euro.
Gib mir jetzt 10
sonst
Euro.
Töte ich dich.
Und ich hab mein Portemonnaie aufgemacht. Ich hatte 50 Euro und 20 Euro. Und er meinte, er hat wirklich reingeschaut und meinte, gib mal den 20 da.
Was?
Anstatt
dem 50er?
Es liegt ein 50 daneben. Warum?
Und du hast eine Waffe, ich geb dir alles.
Er war richtig anständig.
Ich hab das gemacht und er meinte, gib mir diesen 20.
Ah, ja.
Und ich habe diesen 20 gegeben und er hat gesagt, okay, jetzt verpiss dich. Und damals, ich wusste gar nicht, was verpiss dich bedeutet.
Yeah.
Ich dachte, soll ich pissen gehen jetzt? Oder was willst du von mir?
Ah,
verpiss dich. Und dann war die ganze Ding so, jetzt los, und dann bin ich gegangen.
Aber er war voll korrekt.
Das war Wilmersdorf.
Aber er war voll korrekt. Also er hat dir nicht 20 Euro genommen, er hat dir quasi 30 gegeben.
Das hat mich die ganze Zeit gefickt. Warum hast du nicht die 50 genommen?
Ja.
So. Ich habe gerade so ein Bild vor Augen, wie Kinan so auf dem Boden liegt und zusammengetreten wird und dann ruft,
hört auf mich zu hänseln.
Ihr hänselt mich immer. Ja.
Aber ich will jetzt Camus Geschichte. Was ist jetzt mit dem ausländerstärksten Jahrgang?
Ach so, ja, wir waren der Jahrgang und dann war das echt so, dass voll viele von denen, und wir waren am Anfang irgendwie so eine Gruppe, und da war noch ein Afghane, da war noch ein Kenianer und die sind halt alle von der Schule geflogen.
Ja, ja, ja.
So, also und dann war mein bester Kumpel, ich war dann die ganze Zeit mit einem Russen befreundet und dann waren wir da zu zweit. Aber
ich ja nochmal, das ist der Typ, der
Sascha,
witzig war.
Ah, Sascha, ja. Mega witzig. Ja. Auch einer von den Leuten, ihr habt ja bestimmt auch öfter kennengelernt, Leute in der Kindheit, wo man sich denkt, krass, dass du nicht Comedian geworden bist, dass du es nicht auch versucht hast. Mhm. So, weil du warst heftig witzig, du warst super talentiert und so. Der Typ konnte so geil irgendwie Leute nachspielen und so, also so Act-Outs und so. Also der war so witzig. Mhm. Ich habe noch kaum Kontakt zu dem. Aber die ganze Situation war komisch, weil, also das klingt halt immer so klischee-mäßig so, aber das hat wirklich dieses Gefühl von, so in der Fahr konnte ich mit den Leuten irgendwann nichts mehr richtig connecten, wie früher in der Kindheit über Fußball und so, da war ich so anders entwickelt und dann auf der neuen Schule, aber auch nicht mit denen so richtig und dann ist man irgendwie so, so dieses, ist halt wirklich so, als wäre es irgendwie so ein Popsong, aber so, Between the Worlds.
Alles witzig, also. Ey, ich war auch ein Jahr auf dem Gymnasium, bin dann da runtergeflogen und dann war ich auf so einer Gesamtschule und die Gesamtschule hatte dann irgendwann auch so eine gymnasiale Oberstufe.
Ja. Yeah.
Und das war wirklich, da gab es auch wirklich so eine klare Division-Line zwischen Deutschen und Ausländern. Weil wirklich es war wirklich so, als wenn du Deutscher sein musst, um in die, um
ja, so
Abi
die Kausalität war sogar.
Ja, also als wenn du quasi, um in die 11. zu kommen, musst du Deutscher sein. Weil wirklich, da war wirklich, alle Ausländer waren vorbei nach der 10. Klasse. Alle Ausländer und ich sind nach der 10. abgegangen. Und in der Oberstufe waren dann wirklich nur noch Deutsche. Ey,
krass. Ja.
Aber ja, so ähnlich. Warte, was hast du nochmal dann gemacht nach der 10.?
Ich habe so einen ganz schlechten Realschulabschluss gemacht und dann habe ich erstmal ein Jahr lang gejobbt.
Naja.
Und dann habe ich mit einem Kumpel zusammen, richtig guter Kumpel von mir, so ein Vietnamese, Min Lun hieß der ist gestorben leider. Den habe ich auch eine geile Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Der war auf derselben Schule, wir waren nicht in derselben Klasse, wir waren im selben Jahrgang und den habe ich kennengelernt, weil wir sind immer aus dem Unterricht rausgeflogen. Und haben uns dann quasi so während des Unterrichts so auf dem Gang immer wieder gesehen. So, und dann irgendwann ist man einfach dadurch so.
Wir spielen auf demselben Level.
Ja, wir sind anscheinend uns ziemlich ähnlich. Da war ich auch mit seiner ganzen Familie dann irgendwann voll gut befreundet und so. Aber jedenfalls mit dem.
Ah, sorry, ganz kurz, aber kann ich fragen, woran er gestorben ist?
Ja, der hat eine Krankheit.
Oh.
Ganz übel. Ja, der hat so eine spinocerebellare Ataxie, hieß es. Und der hat die Diagnose, glaube ich, so mit 18, 19 bekommen oder sowas und da war wirklich so, also man stirbt daran in jedem Szenario und der Arzt hat wirklich gesagt, so knapp 10 Jahre und es war wirklich so, war fast eine Punktlandung.
Ah, krass.
Also er ist wirklich so vor 2 Jahren gestorben, glaube ich.
Ah.
Üble Geschichte.
Ah, krass, weil wir hatten einen Typen und es war voll auffällig auf unserer Schule, der war jünger als wir, so 2 Jahrgänge unter uns und der sah auffällig schlimm aus, also er war irgendwie kleiner und sein Gesicht sah richtig alt aus, er hatte auch irgendwie so eine richtig alte Haut, sogar alte Augen, es war alles alt und dann haben wir gehört, das ist ein Typ, der so richtig schnell altert.
Also wirklich so Benjamin Button-mäßig.
Ja, so Benjamin Button-mäßig und so quasi. Und dass er so jedes Jahr so und so viel altert und dass er so stirbt und bla. Das hat mir die ganze Zeit leid getan und ich habe irgendwie gesehen, dass er so diese Freunde hatte um sich herum. Ich war so, boah, ey, voll cool, dass er so gehalten wird von seinen Freunden und bla. Ey, und dann ohne Scheiß, so 5 Jahre später oder 6 Jahre später, also ich bin da nicht mehr auf der Schule, ich bin irgendwo in Neukölln unterwegs und ich sehe diesen Typen. Und da habe ich das so komplett in Frage gestellt. Also ich glaube, dass wir da verarscht wurden. Ich glaube, dass das sich jemand ausgedacht hat. Ich glaube, das war einfach, also er sah so komisch aus, er sah krank aus, aber das klingt ja so Benjamin Button-mäßig. Also ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
Ah, ja.
Aber es war für mich dann im Nachhinein so, ey Mann, ich freue mich, dass du nicht gestorben bist, aber warum bist du noch nicht tot? Also kam mir verarscht vor, weil er am Leben war, Alter. Ah, sorry, ich habe dich unterbrochen, ja.
Ja, jedenfalls Lun, wir haben im selben Jahr dann Realschulabschluss gemacht und er hat dann auch irgendwie gejobbt oder auch nicht gejobbt, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat in der Zeit. Und der meinte, lass mal nochmal zur Schule gehen, so einfach so aus Langeweile, so ohne irgendwie Zukunftspläne oder Verantwortung übernehmen, sondern so einfach, lass mal machen, Dicker.
Naja.
Ist doch kacke sonst, einfach so spaßmäßig. Und der hat dann irgendwie dieses Oberstufenzentrum da in Schöneweide irgendwie gefunden und dann sind wir da, also dann habe ich Fachabi gemacht und bla bla bla.
War es bei dir auch so? Ich hatte irgendwie das Gefühl, weil ich war dann auch auf einer Realschule, also ähnlich wie bei dir, Gymnasium oder Realschule, dass ich, man wurde kaum motiviert, irgendwie noch sein Abi zu machen. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, so viele, also die meisten Lehrer haben da einfach so gesagt, so, ja, Ausbildung und dann auch die Leute, also die Klassenkameraden waren auch alle so, ja, erstmal was in der Hand haben, so, yo, du bist 14, warum redest du so?
Ja, genau, was in der Hand
haben. Ja, was in der Hand, erstmal was Ordentliches machen, Geld verdienen.
Geld verdienen? 14.
Gebrainwashed dazu.
14. Ja, ja. Also, weißt du,
na, Abi war so gar keine Option. Also ich hatte wirklich teilweise diese richtigen Klischee-Lehrer auf der Schule, auf der Clay-Schule. Hm. Wirklich diese Klischee-Lehrer, die wirklich gesagt haben, so aus euch wird eh nichts. So, also chillt mal, so, zündet hier nichts an, aber aus euch wird nichts. Keiner von euch macht Abi, außer vielleicht die drei Deutschen.
So. Nicht du, Felix.
Nicht du, Felix, die anderen drei.
Also, ja, krass.
Und er sollte recht behalten. Aber das war gar keine Option.
Ja.
So, wir hatten auch so ein komisches Fach, das hieß Arbeitslehre.
Ah, okay.
Ja, da wurde man so, da haben wir auch wirklich so, da haben wir dann so Bewerbungsgespräche durchgespielt und wirklich nur so, also wirklich kein Disrespect, aber wirklich so Bewerbungsgespräche nur so für so Idiotenjobs.
Weil es schon da klar
ist. Warum wollen Sie denn in einer Spedition arbeiten? Da muss ich auch einmal da sitzen und Ihnen so erzählen, warum ich in so einem Fake-Gespräch, warum ich in einer Spedition arbeiten will.
Ey, das hat was von einem Sketch eigentlich, also es hat irgendwas so was Trauriges, dass sogar in der Fantasie bewirbt auf so Spedition, Lagerfahrzeugfahrer oder so.
Ja.
Krass. Ja gut, also im Unterschied zu euch, was auf meinem Elite-Gymnasium. Also bei uns war es ja, es war wirklich das komplette Gegenteil. Es war keine Option, kein Abi zu machen. Das war der größte Diss. Oder wenn der Lehrer meinte, ey, mit der Einstellung wirst du kein Abi kriegen oder irgendwie, das wird ja eng mit dem Abi oder du kriegst ein schlechtes Abi. So, ich glaube, du wirst ein schlechtes Abi dann kriegen.
Aber,
für
mich war das dann so durch meinen Freundeskreis. Ich war immer der Jüngste in meinem Freundeskreis und eigentlich hatten alle ein Abi und dann studiert und so, und das war für mich dann klar, so, ja, das hat einen Wert, das macht man und so, und ich bin dann dem ja auch nicht gefolgt.
Ja, es ist ja so eine 0815 Weisheit, aber es ist ja unglaublich wichtig, das Umfeld und diese Umwelteinflüsse und dass einem so ein, was einem vorgelebt wird, was als normal und nicht normal oder als erstrebenswert irgendwie so gesagt wird, also keine Ahnung, also bei mir zum Beispiel, also ich weiß nicht, bei mir, meine Eltern haben halt, mein Vater hat mit mir irgendwelche Gespräche geführt, was man auch irgendwie kritisieren kann, aber so, ob ich denn, ja, willst du denn dann später eher Chirurg werden oder eher, also es waren halt immer so.
Oder
so,
eher bei der Spedition.
Ja, also ganz klar, ich werde studieren müssen, alle studieren, das ist so voll normal und ich mache mir mit 7 Gedanken, ob ich vielleicht Chirurg werden will. Also so Feuerwehrmann war so ganz klar nicht, also diese Kinderberufe waren nee, das ist doch irgendwie, ich werde doch jetzt nicht Feuerwehrmann. Also ich muss Chirurg werden.
Das ist krass, was ihre Eltern manchmal von ihren Kindern denken.
Ja, ja.
Also Alter, warum denkst du, dass ich Arzt werde? Weißt du, was ich meine? Also mein Vater dachte immer, ja, geh Arzt. Und meinte so, Digga, du bist selber nicht schlau.
Warum soll ich schlau sein?
Warum denkst du,
Wo soll ich das herhaben, Dad?
Wo soll ich das herhaben? Ich habe das die ganze Zeit meinen Vater gefragt. Mein Vater hat mich auch sogar gedisst. Irgendwie.
Yeah.
Und so, einmal habe ich ihm gesagt, so, ja, viele fahren Fahrrad in Berlin. Ich will auch ein Fahrrad fahren. Mein Vater meinte, du kannst kein Fahrrad fahren. Das hat mein Vater gesagt. So.
Also du kannst jetzt auch kein Fahrrad fahren.
Ich kann jetzt kein Fahrrad fahren. Du kannst kein Fahrrad fahren.
Aber du kannst Arzt werden.
Aber du willst trotzdem, dass ich Arzt werde.
Aber ist krass jetzt im Nachhinein. Du bist kein Arzt geworden und kannst kein Fahrrad fahren. Das ist crazy. Also,
beide nicht.
Ja, aber du hast ja Medizin studiert, ne?
Ich habe Medizin 13 Semester studiert.
Aber hast du es dir selber abgekauft? Also dachtest du, du machst es tatsächlich? Also ist es.
Ab wann dachtest du dir, ich glaube, ich werde kein Arzt sein?
Ja, als du irgendeinen lateinischen Begriff, der war dann zu lang und du dachtest dir so,
lateinischen Begriff, also diese medizinische Terminologie, da war ich gut da drin.
Ah ja.
In der Sprachen war ich gut, aber die Professoren in der Uni, also die haben mir das wirklich schwierig gemacht.
Warst du an der Charité oder wo?
Ah, ich war erstmal an der FU.
Ja.
Und dann während des Studiums haben sie zu HU gewechselt, an der Charité Universitätsmedizin. Hm. Und da gab es so alte Approbationsordnung und neue Approbationsordnung. Und ich war zu ausländisch, um das zu verstehen.
Hm.
Und da einfach dieses ganze, geh mal hin und bewerb dich da und du musst dieses Ding anerkennen. Es gab oft so Laborsachen, die du bei der Physiologie bei der FU machst, die machst du bei der Biochemie in der HU. Und es war krass viel Chaos und dann habe ich einfach total den Faden verloren. Hm. Und ich war eh faul und da, gerade in dem Moment hatte ich auch ein bisschen so diese Asthma-Dings entwickelt. Ich habe viel Cortison genommen und da war auf einmal so vorbei. Ich bin einfach nicht mehr zu Seminare gegangen, ich habe einfach aufgehört.
Und wie lange hast du es ausfaden lassen, bevor du deinem Vater sagst, dass du kein Arzt wirst?
Oh Gott, ich hab
wie lange, also wie lange hast du gelogen sozusagen?
Oder denkst du das immer noch?
Ich habe immer gelogen bis vor 2 Jahren.
Wow.
Bis vor zwei Jahren. Da hast du ja schon 3 Jahre Comedy gemacht.
Bis ich angefangen hat,
aber dann warst
eine
ja, da
Hoffnung zu geben von Comedy.
Ja.
Und dann habe ich meinem Vater erzählt, ich glaube, es war Anfang 2018 oder so, und gesagt, ey, yo.
Ich werde Arzt. Ich habe Felix Lobrecht kennengelernt. Ich werde kein Arzt.
Ja, aber warte. Also er dachte, du wirst Arzt, aber er hat wahrscheinlich doch schon Fotos oder so von dir auf Open Mics gesehen, oder nicht? Also
ja,
was war sein Gedanke da?
Ich habe mich nicht sofort geoutet bei ihm. Mein Bruder hat das gemacht, weil irgendwann 2015, das war dann, als ich mit Comedy angefangen habe, mein Bruder hat mich gesehen und meinte, ey, yo, es ist geil, dass du das machst. Ich habe das nie das zugetraut.
Mhm.
Und es gab so ein Gespräch.
In Leipzig so vielleicht, ne?
Deine Familie hat dir ja nichts zugetraut, im Endeffekt.
Gar nicht.
Also weder Medizin noch Comedy noch Fahrradfahren.
Er hat mich nicht zugetraut, Fahrrad zu fahren. Und ja. Mein Vater sagt zu meinem Bruder, ey, weißt du was, ich mache mir wirklich Sorgen um Kenan. Er ist zu schüchtern, er ist zu, keine Ahnung, er lässt sich einfach gehen. Das war die Phase, wo ich richtig fett geworden bin und so. Und mein Vater hat sich Sorgen gemacht. Und mein Bruder meinte so, nee, mach dir keine Sorgen um Kenan, er ist nicht schüchtern, bla bla. Er macht sogar das und das und er macht das gut. Und er hat ihm so ein Video von mir gezeigt. Und dann später habe ich meinen Vater und meinen Bruder getroffen hier in Berlin. Und er so, ja, mein Bruder hat mir das gezeigt, warum das versteckt.
Aber da muss dein Vater, die müssen ja dann zwangsläufig einfach nur wegen der Zeit, die du dann ja angeblich Medizin studiert hast, die müssen ja gedacht haben, dass du dann auch praktizierender Arzt schon bist.
Ja, es gab eine Zwischenlüge, das habe ich in meinem Podcast gehört. Irgendwann 2010 habe ich mir ein Zeugnis gefälscht und das meinem Vater gezeigt. Dass ich einen Bachelor in Physiotherapie gemacht habe.
Gibt es das überhaupt? Nein.
Wie gibt es das? Ja, das gibt's.
Ein Bachelor?
Ja, ja. Und ich habe einen Kumpel von mir, er ist Pole, Kuba. Er hat mir das gefälscht und wir haben, ich kann mich erinnern an diesem Fake-Name von der Dozenten, Bettina Lehmann oder sowas.
Und Professor Bettina Lehmann, ey.
Unterschrieben. Und ich habe wirklich 2010, das war mein 30. Geburtstag. Mein Vater wollte unbedingt, dass mein 30. Geburtstag in Dubai feiere. Ich bin nach Dubai geflogen mit diesem gefälschten Zeugnis. Mein Vater hat alle Familie, die in Dubai noch sind, eingeladen, damit sie meinen Abschluss feiern wollen. Vom Medizinstudium. Er hat die ganze Familie erzählt, dass ich ein fertiger Arzt bin. Obwohl er
Das ist so hart.
Das ist eine Lüge.
Aber er wusste, dass du Physiotherapeut, also du,
genau.
Stockt die Lüge nach oben auf.
Lügen-Inception, ey.
Das ist richtig krass.
Ich war da an meinem 30. Geburtstag mit 30 Familienmitgliedern, meine Tante, die Krebs hatte. Sie hat mich die ganze Zeit ihre Medikamente gezeigt. Sie hat Krebs seit 10 Jahren und sie lebt noch. Und sie hat mir gesagt, sie hat mir wirklich diesen Korb gezeigt von vielen Medikamenten. Meinte, sind sie gut? Und ich dachte, du bist am Leben, die sind gut. Die sind anscheinend gut.
Erzähl das mal übrigens auf der Bühne, ey, das ist voll
witzig. Das hast du mal, ganz lange her, ich erinnere mich ein bisschen.
Ich habe immer diese Geschichte erzählt, die 10-12 Minuten dauert.
Ja, das war vor 2-3 Jahren, gerade als es frisch war, da kann ich mich erinnern.
Meine Podcast-Folge, also wenn ihr das die komplette Geschichte ist, einer meiner Podcast-Folgen.
Nix geht ab mit Kinan Al.
Hamudi heißt die Folge. Und ja,
natürlich heißt die Folge Hamudi.
Ich glaube, alle Folgen heißen Hamudi.
Ja, ey, genau. Aber hat ihm das gezeigt und er dachte, ich bin Physiotherapeut die ganze Zeit, bis ich irgendwann...
Aber auch das, Kinan, war ja voll die wackelige Lüge, weil dein Vater ist ja selber Physiotherapeut. Muss ja nur einmal mit dir fachsimpeln und dann bist du am Arsch.
Ja.
Felix, ich habe Physiotherapie-Bücher gekauft.
So.
Und ich habe Medizin studiert und ich habe immer eine Pflege gehabt.
Aber dann hättest du es ja auch wirklich machen können. Ja.
Also irgendwann ist der Fake auch so gut, das ist das
Ahnung
Original.
Ahnung habe ich wirklich. Und mein Vater, er denkt immer als ein Arzt, er schickt mir immer so medizinische Berichte, die ich übersetzen muss für ihn.
Immer noch?
Ja, er schickt mir immer so, er ist Fan von DM und Rossmann und er kauft sich oft so Medikamente.
Ah, du meinst so Supplements?
Manchmal,
so?
Ja, er kauft sich oft auch Supplements, keine Ahnung, er schickt mir immer so Bilder, wie viele Tabletten, Alter, Digga, ich habe jetzt 10 Mal geschrieben auf dem Zettel, für was ist das? Mhm. Also ja, okay, gut. Das mit dem Bild, wo es ein Gelenk ist, das ist für Gelenke. Mhm. So. Ja, also ich habe ein bisschen Ahnung, aber...
Aber das ist irgendwie so...
Jetzt akzeptieren sie alles
wieder. Das ist so ein richtig schlechter Arzt. Ja. Ja, auf dem Medikament ist doch die Sache, was es heilt. Nee. Also ja, warum braucht ihr mich doch?
Das ist ja genau das. Aber das ist bei Kindern irgendwie so ein bisschen andersrum als bei mir mit den Familienanlügen, weil ich habe meinen Eltern relativ früh dann erzählen können, ja, ich mache jetzt Comedy und ich versuche das auch jetzt wirklich zu machen. Hm. Also von Anfang an irgendwie, also das ist jetzt so mein Fokus und ich versuche das zu machen. Aber ich habe... krasse Probleme damit, denen was zu zeigen, also dass sie das auch sehen.
Naja, klar.
Vor allen Dingen, wenn es dann irgendwelche in Richtung irgendein Sexwitz dann drin ist in dem Set oder irgendwas, weil mein Vater hat mir da irgendwie mal, also es ist ja fast wie ein Joke, aber er meinte so, hey Carvus, du kannst über alles, so machst deine Witze so, ist okay so, aber keine Witze über Sex, Religion, Politik, also so ein Verbotskatalog, wo so, ja, okay, ich habe kein Material ab irgendeinem Punkt. Ja.
Vielleicht ist dein Vater einfach nur political correct.
Ja. Er wollte dich canceln.
Dein Vater ist woke.
Ja. Mein Vater ist zu woke für meine Comedy.
Er wollte dich canceln.
Also wirklich die Vorstellung, dass meine Eltern irgendwie zum, ich muss das halt irgendwann machen, irgendwann muss man so dieser Sache begegnen.
Ja.
Aber das ist zu krass, die Vorstellung, dass
also du hast doch bestimmt schon so ein Szenario im Kopf. Du hast doch bestimmt, also hatte ich das früher immer, so, ja, okay, wenn ich dann meine erste 500er, meine erste 1000er Show spiele, da will ich dann, dass die und die dabei sind. Oder
ja,
ab dann dürfen die das sehen. Du
ja,
hast doch bestimmt
klar.
Sowas im Kopf.
Ja, ich hab irgendwie so.
Du hast da bestimmt eine, du hast bestimmt da also Solo in Bremen im Pier 2 im Kopf oder sowas.
Stadthalle Bremen.
Stadthalle Bremen.
Nein, aber da ist ja das Ding. Es sind ja, Stadthalle ist ja Quatsch, aber wenn es eine große Show das erste Mal ist, dann ist ja der Druck der großen Show und die Nervosität damit ja schon groß genug, dann brauche ich ja nicht noch meine Eltern drin. Also
doch,
eigentlich nicht.
Aber da ist die Legitimation eine andere, weil deine Eltern sehen, okay, also hier lachen gerade 1000 Leute, yeah. Wobei ist schon aufgefallen, dass Eltern können richtig schlecht schätzen. Irgendwie so, du kannst Eltern so in so einen 500er oder einen 3000er Saal setzen, yeah. Denken beide mal, ja so 70, 80.
Yeah. Aber jedenfalls, ja, die können es nicht verstehen, dass yeah, irgendwo,
genau.
das ist so geil.
Also, ich glaube, das wäre taktisch klüger, wenn du schon große Shows gespielt hast, die dann aber zu einer großen Show einzuladen.
Ja, yeah, ja, genau, wenn es nicht das erste Mal ist. Ein Szenario, das ich hatte, was ich mir überlegt hatte, als vielleicht als Content dachte ich mir, das wäre irgendwie witzig, meine Eltern wirklich da hinzusetzen und das ist dann noch ganz klar, die sehen das zum ersten Mal und dann gibt's so, also in den Sitzen,
zu filmen.
Ja, versteckte Kamera, einfach Reaction-Shots von meinen Eltern, wie sie das erste Mal so sehen und die müssen auch vermiked sein, ich weiß nicht, ohne dass sie es richtig mitkriegen, dass man sagt, ja, das ist hier, das müssen alle im Publikum machen, das ist normal das Show-Business, Mama, jeder macht so ein kleines Mikrofon und dass man dann so deren Gespräch dann irgendwie mitkriegt oder irgendwie, wie sie ausatmen, ich glaube, es wird viel ausgeatmet. So,
aber meintest du nicht eher, dass sein Vater so laut ist, dass sein Vater so voll viel, dass sein Vater eigentlich immer irgendein Geräusch macht?
Ja. Ja, das habe ich auch voll, also so, die ganze Zeit, also alles, jede Bewegung ist mit einem Geräusch verbunden. Yeah. So.
Für mich das beruhigendste Geräusch als Kind war, wir haben in einer Wohnung gewohnt und das Wohnzimmer und das Zimmer von meinem, also mein Vater hat im Wohnzimmer gewohnt. Und das war Wand an Wand mit dem Zimmer von meinem Bruder und mir.
Ja.
Und für mich als Kind das beruhigendste Geräusch war, wenn mein Vater im Wohnzimmer abends noch Fernsehen geguckt hat und dann so gemacht hat, wie so ein richtiger Vater.
Ach so.
Ich habe mich nie so sicher gefühlt, wie wenn Frankie...
Ja, das ist gut.
Das war ein Vatergeräusch.
Richtiger Dad-Noise, ey.
Aber wie war es für dich? War dein Vater von Anfang an unterstützend, als er mitbekommen hat, dass du Stand-Up machst oder halt Poetry-Slam am Anfang?
Er ist gar nicht verstanden. Der ist irgendwie so... Also das waren so mehrere Realisationsstufen. Der hat nie irgendwie dagegen argumentiert oder sowas. Also mein Vater war eigentlich immer mit allem, was ich irgendwie... Mein Vater war immer froh, wenn ich irgendwas mache, wenn es soll nur nicht illegal sein. Einfach, als ich mich irgendwie beschäftige. Der war genauso froh, als ich in einem Fitnessstudio gejobbt habe oder als ich Regale eingeräumt habe oder Ausbildung. Ich habe ja 1000 Sachen gemacht. Der fand das eigentlich alles in Ordnung. Und bei Comedy war das auch so. Er hat es halt voll spät erst verstanden. Also da war ich wirklich schon... Ich glaube, so wirklich verstanden hat das vielleicht erst ab dem Admiralspalast oder sowas.
Wow,
das
krass, ist wirklich, also vor einem Jahr oder was?
Ja, so vor anderthalb Jahren, zwei wow. Jahren, dass es wirklich ein Beruf ist, den ich jetzt mache. So.
Ah ja, krass.
Aber sehr seitdem ist er voll dabei und voll supportive. So, weiß auch, der hört auch immer den Podcast. Ah, und,
cool. Ach, er hört wirklich jede Folge.
Wird er auch diese Folge?
Ja. Das macht ja nur Sinn. Das
wird er auch diese Folge hören. Das ist total witzig. Mein Vater lernt ja sogar mehr über mich, weil ich im Podcast ja voll oft auch Sachen erzähle, die ich also aus der Kindheit oder Jugend so, die ich natürlich tunlichst verschwiegen habe gegenüber meinem Vater. Und für ihn setzen sich jetzt so nachträglich so die Puzzleteile zusammen. So.
In der Öffentlichkeit.
Dein Vater kennt dich mehr als Julian jetzt.
Das wäre übrigens voll deprimierend, wenn dein Vater genauso wie dieser Lehrer von der Clay oder so einfach nur sagen würde, so, ey, ich bin zufrieden, wenn du nichts anzündest. Also wenn du nur überall das hörst, so, ja, okay.
Wenn du Open Mic spielst. An,
ja, genau. Aber bei mir, also ich kann das voll nachvollziehen mit dieser Logik, dass wenn eine große Show stressig ist, dass man dann nicht noch mehr Stressoren da haben möchte, wie Eltern oder Freunde oder sowas. Bei mir war das der erste wirklich große Auftritt. Also da war ja Kinan auch auf der Bühne und du warst dabei.
Yeah.
Deshalb Fritznacht, 1800 Leute, Admiralspalast, Talentwettbewerb.
Ich war zugucken.
Ja, und da habe ich auch meiner Mutter Bescheid gesagt und meiner Mutter, meinem Bruder. Und ich habe es einfach so gemacht, dass sie gesagt hat, hey, ich habe euch auf die Gästeliste gepackt, aber sagt mir nicht, ob ihr kommt.
Ah,
und das hat mir irgendwie geholfen.
Ah, das ist sehr klug.
Ja, weil währenddessen war ich so, ey, vielleicht sind die nicht da. Ey, und ich hatte ein echt cooles Set und es war ein voller schöner Abend. Und meine Mutter war da richtig heftig stolz. Ich habe ja noch diese Scheiße da gewonnen und es war voll schön. Und
Glückwunsch nochmal, Dickerchen.
Ja,
Mann. Nee, und meine Mutter, das
Ehre
war voll krass.
Ehre gebührt.
Ey, meine Mutter war so stolz erfüllt, weil also Leute, keine Ahnung, mochten das Set und was auch immer und die haben halt irgendwie mitbekommen, dass meine Mutter ist, so im Publikum.
In der S-Bahn.
In der S-Bahn und so und oder so irgendwie dann nebenan und da waren die so zu meiner Mutter und so.
Ja, die haben ja über die Show noch geredet in der S-Bahn, deine Mutter hat gehört, wie Fremde
genau.
über dein Set.
Genau, das ist so witzig und das ist so ein krasser Zufall, weil deine Mutter war das erste Mal stolz auf dich und das, was du machst bei der Fritznacht der Talente im Admiralspalast und mein Vater hat mich das erste Mal auf der Bühne gesehen, bei der Fritznacht der Talente im Admiralspalast, wo ich nach 10 Sekunden von der Bühne
ach, da war er da.
Ja, Frankie war da.
Krass,
das,
war
da. Wow. Das war so krass. Also deshalb hat er auch wirklich so, also ich glaube, er dachte auch wirklich so, ja, er dachte auf jeden Fall safe, dass ich danach aufhöre, weil das war wirklich so, 1000 Leute haben da wirklich auf mich eingebuht.
Aber dazu muss man sagen, die hatten damals leider noch diese Regelung und
ja,
das
es gab
auch
früher,
so
das war Teil des Formats früher,
genau,
ja.
dass Leute dich ausbuhen dürfen, ne, wenn sie es schlecht finden.
Ja, und der Moderator, und das ist auch noch witzig, Leute. Der Moderator damals war Ken Jebsen.
Ken Jebsen.
Von Ken FM.
Ja. Das war seine erste Verschwörung, war gegen dein Set.
Ja, das war, weil genau das Format war nämlich. Es gab irgendwie Kategorie Wort und Kategorie Musik und jeder kommt irgendwie auf die Bühne, macht 30 Sekunden und nach 30 Sekunden kamen dann irgendwelche komischen Clowns auch auf die Bühne und dann musste das Publikum entweder klatschen und dann hat der Künstler sein Set zu Ende machen können, die letzten 5 Minuten oder was, oder die durften buhen und dann war das Set da vorbei. Und ich war der letzte Wortbeitrag und es war bis dahin wirklich eine positive Show und bla 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 und alle wurden gefeiert und geklatscht.
Ja.
Und dann hat Ken Jebsen halt wirklich vor meinem Set, er ist ja auf die Bühne gekommen, hat seine Zwischenmoderation gemacht und so, ja Leute, es ist ja cool, dass es euch allen gefällt, aber wenn euch irgendwas nicht gefällt, ihr könnt wirklich buhen, das ist hier Teil des Formats, ihr könnt buhen, buht mal jetzt bitte alle so laut ihr könnt, hat er den kompletten Saal buhen lassen und dann quasi in das Buh noch rein und jetzt viel Spaß mit Felix Lohmann.
Wow.
Und dann bin ich quasi damit auf die Bühne gekommen und hatte dann natürlich auch wirklich Müllmaterial. So.
Ja, aber kann ich fragen, was du so erzählt hast, wie war dein Anfang, was war das so?
Ich habe keine Ahnung, ich war ja wirklich auch nur 10 Sekunden auf der Bühne, dann ging es dann los mit den ersten Buhern.
Wow. Die waren wirklich am Drücker. Die Buher waren ja, die hatten Bock jetzt mal abzufeuern.
Ja, genau, die hatten wirklich Bock jetzt abzubuhen.
Crazy.
Und noch bevor diese 30 Sekunden, wo eigentlich ihr Moment gewesen wäre zu buhen, haben so viele Leute gebuht, dass ich fickt euch ins Mikrofon gesagt habe und von der Bühne gegangen bin.
Wow.
Und dann kennst du ja diese Leute von der Fritznacht der Talente, die dachten dann so, ja, komm mal später noch zum Interview. Ich gesagt, auf gar keinen Fall fickt euch, Alter. Ich bin dann sofort gegangen und mein Vater hat sich ein Hemd angezogen. Ey, Frankie trägt nie ein Hemd. Ey.
Scheiße.
Das war das erste Mal, dass mich auf der Bühne gesehen hat und dann tatsächlich dann wieder im Admiralspalast bei der Premiere von Hype und ich glaube, da hat er dann verstanden, dass es vielleicht doch gut
aber das ist wieder so eine Story, die ist so perfekt und die passiert im Leben, aber man würde jetzt denken, das ist wie aus dem Film. Es ist ja die perfekt und der gleiche Raum und 180 Grad anders.
Aber es ist
anders.
Gut, dass dein Vater dich in die beiden Sachen gesehen hast, weil er versteht den Hustle. Mein Vater versteht es immer noch nicht, warum ich Open Mics mache. Er meinte, bezahlen Sie dir? Er meinte, nein, meine Bezahlung ist, dass ich was teste. damit ich später bezahlt bin. Und das hat er, vielleicht hat er das verstanden, ich weiß nicht, aber immer wenn ich sage, ja, ich fahre nach Bremen, feine Schirmatte, bezahlen die gut, Mathe, ja, ich krieg 80 Euro oder so. Ja, das ist nicht viel. Digga, du lebst in Dubai, ist alles für dich ist nicht viel.
Ja, aber 80 Euro ist auch in Deutschland nicht so
viel. 80 Euro ist ja, wann hast du das letzte Mal einen Gig gespielt? Wann hast du das letzte Mal einen Gig für 80 Euro gespielt?
Das war 2015, 2016.
Ja, also.
Das war alle meine erste. Ich habe mich gefreut, dass ich überhaupt außerhalb Berlin.
Das ist übrigens voll wichtig. Ganz kurzer Tipp für Newcomer-Comedians: Sorgt dafür, dass ihr schnellstmöglich auch außerhalb eurer Stadt auftretet. Das ist voll wichtig.
Ja, außerhalb eurer allgemein sorgt dafür, irgendwie, dass ihr sofort so viel wie möglich auftretet, weil mir hat neulich jemand geschrieben, das passiert nicht so oft, aber hat mich so nach Comedy-Tipps gefragt oder so und das kann ich voll verstehen. Und es gibt ein paar Bücher, die irgendwie sinnvoll sind. Es gibt ja ein paar.
Aber du kannst Comedy nicht in Büchern.
Nein, aber da gibt es schon ein paar Grundlagen.
Später, nachdem du ein paar Jahre Comedy gemacht hast, du hast fast deine Stimme und dann kannst du die Bücher lesen.
Nein, es gibt so zwei, drei. Die
man kann Comedy nicht dadurch lernen, aber man kann so ein paar Tipps kriegen.
Du hast auch eins von denen gelesen.
Das war so trete viel auf oder was auch immer.
Mein Tipp immer, hör mal Comedy-Alben. Schau mal nicht Comedy-Special, hör mal Comedy-Alben.
Warum machst du das wie so ein islamischer Prediger mit seinem Finger?
Kina sitzt auf einmal aufrechter.
Das hat mir wirklich viel geholfen. Du musst wissen, wie ein Bit klingt. Es klingt ein bisschen komisch, aber es ist ein bisschen wie Musik. Es gibt Bits, die killen, weil sie witzig klingen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? So, das ist diese Technik, die man immer lernen muss. Dann lernt man, wenn man Sachen hört.
Ja, wir wollten nicht zu sehr in die Tiefe.
Jetzt will ich auch noch einen Tipp.
Ja, gerne.
Also, weil du wolltest ja dagegen reden. Ich glaube, es ist voll wichtig, dass man außerhalb der Hometown auftritt. Und was wirklich, also was mir, glaube ich, am allermeisten von allem geholfen hat, also wenn euch haben bestimmt auch so Leute zu, die mal Comedians werden wollen oder sowas. Was mir wirklich am meisten geholfen hat, ist selber zu moderieren. Das ist, glaube ich, übertrieben wichtig. Ich finde, auf der Bühne über eine Zeit kommen, lernt man am besten beim Moderieren und nicht so bei der deutschen Comedy-Interpretation von Moderation, dass man einfach nur so immer ein Set spielt quasi, sondern wirklich mit nichts auf die Bühne zu gehen und wirklich probieren, so spontan Unterhaltung zu produzieren. Lernt man besser Crowdwork und mit allen möglichen Situationen umgehen und Zeit zu überbrücken und aus nichts irgendwas zu machen, wie beim Moderieren.
Und es gibt dir dann ein gutes Gefühl, auf der Bühne zu sein. Da bist du auch befreiter, weil du weißt, hey, auch wenn ich den Joke verkacke, kann ich dann irgendwie noch diese Scheiße labern. Und die mögen mich immer noch oder sowas. Also anstatt, dass man irgendwie jedes Mal verkrampft einfach nur an dieses Set denkt und dann so, entweder habe ich die 7 Minuten oder ich habe sie nicht. Also es gibt eine völlig andere Freiheit irgendwie dann auf der Bühne.
Aber jetzt nochmal zu dem außerhalb Auftreten. Also wir haben ja damals in Berlin diese Mics gegründet und so, und da finde ich, das Wichtigste war einfach nur oft auftreten, egal wo. Und in Berlin konnten wir halt unproblematisch oft auftreten. Und beim nach außerhalb fahren, was ich dann später mal ab und zu gemacht habe, war dann immer so dieses Ding von, also wenn man keine Szene hat in der Stadt, in der man ist und darauf angewiesen ist, von Stadt zu fahren, dann sind das ja immer schlecht bezahlte Gigs, wo man aber dann, finde ich, zu viel Druck hat, an dem Abend dann auf safe zu spielen und abzuliefern, weil man will ja wieder gebucht werden und so. Also die Dynamik da, finde ich, bremst so ein bisschen dieses komplett freie.
Aber das schließt sich ja gar nicht aus. Also du musst viel auftreten irgendwie, am besten in deiner Heimatstadt. So ist halt voll das Privileg, was wir in Berlin haben, dass wir quasi jeden Tag auftreten können oder konnten, vor Corona zumindest. Aber trotzdem musst du auch außerhalb auftreten, einfach um zu gucken, so wie funktioniert dein, also du kannst nicht nur U8-Material
ab einem gewissen Punkt oder so, das haben wir dann alle gemacht.
Man muss ja immer wieder raus aus der Komfortzone, und die Komfortzone endet nun mal bei irgendeiner Show von in Franken. Also da ist niemandes Komfortzone, nicht mal Komfortzone. Und dann musst du da halt auftreten und dann irgendwie auch daraus was machen. So.
Ja, klar. Also ab einem gewissen Punkt. Aber für mich persönlich war die Erfahrung so, die ersten 2 Jahre oder ersten 1,5 Jahre oder so bin ich wunderbar klargekommen. Erstmal so die ersten Schritte sozusagen.
Kannst du dich noch dran erinnern, dass uns viele gesagt haben, ey Leute, also so Leute, die aus Köln so nach Berlin kommen, so meinten so, ey, Berlin, das schwierigste Publikum, Berlin, das schwierigste Pflaster und so. Und ich meine, wenn ihr es sozusagen hier schafft, die Leute zum Lachen zu bekommen, also weil wir damals auch noch in dieser Scheinbar aufgetreten sind und Kuka, diese Varieté-Bühnen, und das stimmt ja auch, das war auch schwierig. Und da meinten sie, ey, da werdet ihr es in Köln leicht haben, da werdet ihr es dort leicht haben. Ey, und, also ich meine, das soll gar nicht arrogant sein oder sowas in der Art, aber das hat sich sich irgendwie so ein bisschen bewahrheitet. Also als wir dann die ersten Sets irgendwo hatten, yeah, waren das eigentlich immer heiße Shows und wir kamen auch immer yeah gut an.
Yeah.
Also yeah, ich kann voll verstehen, was du meinst und ich gehe das insgesamt mit. Ich glaube, was man am Anfang vor allem braucht, also ich meine, das widerspricht sich ja kein bisschen, aber was wir in Berlin gemacht haben, ist eigentlich, wir haben einen Ort zum Scheitern kreiert. Also yeah, jede Bühne war dann das,
das, das ist gut gesagt,
wo man sich das
ja, ja, klar, vielleicht war, vielleicht war die Reihenfolge komisch. Also ich meinte nicht, es ist so mit im ersten halben Jahr das Wichtigste, auch außerhalb aufzutreten, aber es ist auf dem Weg, ein Comedian zu werden,
auf jeden Fall
sehr, sehr ja wichtig, nicht yeah zu spät erst anzufangen, auch woanders
yeah aufzutreten. Yeah. Ich meine, wenn, bist du irgendwann so dieser Lokaltyp, der nur so U8-Jokes
ja
hat,
ja, ja, genau,
in Freiburg durchbomben.
Wenn du so viel auftrittst und so viele Auftritte guckst, dann so, ah ja, okay, es sind andere 10 Comedians, die machen U8-Jokes.
Ja, ja, ja.
Weißt du, und dann lernst du ein bisschen, ah, okay, ich muss ein bisschen origineller, ich muss meine Perspektive
ja haben. Ja, oder das versteht halt einfach kein Schwanz
ja
in Freiburg.
Ja, natürlich. Ja, ja.
Also, du musst ja auch so, ein guter Joke funktioniert ja. Also natürlich gibt es so diese geilen regionalen Dinger und die machen auch voll Spaß, wenn man irgendwie in Berlin Shows hat, dass man einfach so Common Knowledge voraussetzen kann, was es nirgendwo sonst in Deutschland
absolut
gibt. So.
Ja.
Aber trotzdem ist es ja irgendwie auch Teil der Kunst, irgendwie die Sachen so zu worden und so zu verpacken, dass sie überall funktionieren, weil jeder diese Bilder im Kopf hat.
Yeah,
und das lernst du halt nur, wenn du gezwungen yeah bist, das zu machen.
Yeah, yeah, ja, total, total.
Absolut.
Also ich hatte zum Beispiel so, ich hatte mal so ein Bit über den Kotti auch und da ging es halt auch um Penner. Mhm. Ich habe wirklich gemerkt, so, okay, das ist einfach kein Ding in Freiburg. Es
yeah
gibt einfach keine mhm Penner.
Und egal, wie lange du es im Setup erklärst, yeah, yeah, was ja schon mal den Joke schwächer machst, yeah, weil er erstmal so 4 Sätze vorher kommt, dann sind die Leute so, ja, okay, ich glaube, ich habe ein Bild vor Augen, ja, aber sie haben es nie gelebt
yeah,
und
yeah
sie werden nie so emotional dann lachen.
Ja, ich glaube, die Regel ist ein bisschen, wenn du einen Penner erklären musst, dann brauchst du keinen Penner-Joke.
Yeah, also, yeah. Naja, aber stimmt auch nicht, weil du kannst ja theoretisch alles, also eigentlich ist ja gute Comedy, kann ja theoretisch alles, also den absurdesten Gedanken irgendwie so erklären, dass dann die Prämisse doch für alle klar
yeah,
ist
ja
und die dann darüber lachen können. Aber ja, ich...
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel so ein bisschen, keine Ahnung, in meinem Set aktuell jetzt 44 Set habe ich auch so ein bisschen Berlin-Stuff drinne und wir waren gestern in Wien. So, yeah.
Wir sind jetzt gerade in
Wien. Ja, wir sind, aber wir hatten die Show gestern hier in Wien und die Leute konnten auch damit connecten, weil die einfach mit meinem Gefühl connecten, nicht unbedingt mit der Situation selbst, die dann Berlin darstellt, sondern mit meinem Gefühl,
yeah,
so, dass ich es kacke finde oder was auch immer dann da das Gefühl ist.
Ja. Aber trotzdem kann ich mir nur denken, der Joke killt nochmal ein Stück härter in Berlin.
Ja, nee, das stimmt, weil so die Leute selbst erlebt haben und
yeah
so froh sind, dass es jemand anspricht. Aber ganz kurz, ich wollte noch was ganz dazu sagen. Dann gibt es, also wir soll ich sagen, in Deutschland gibt es ja nicht so richtig die klassisch, wie in den USA, so Road-Comics, also die ganze Zeit unterwegs sind, aber vielleicht schon.
Doch,
hier
doch,
eine
doch,
andere, ja, doch, doch, stimmt. Hier gibt es eine andere, hier gibt es nicht diese Comedy-Club-Infrastruktur, hier gibt es eine andere, aber diese Comedians gibt es trotzdem.
Yeah.
Und was ich irgendwie ganz interessant finde, es gibt Comedians, die überall funktionieren, und das ist auch fast schon wie eine Art Nachteil, weil wenn du dich irgendwie zu sehr anpasst, dann verstellst du dich.
Ja, irgendwann ist es nur noch der kleinste gemeinsame Nenner.
Du meinst Comedy überall nicht geografisch, sondern vor jedem Publikum.
Genau, ja, genau.
Ja,
vor
ja,
jedem
ja,
Publikum.
Ja. Das ist,
das ist
nicht gut.
Das ist selten ein gutes Zeichen. Das ist super interessant. So,
in Deutschland irgendwie.
Genau, aber du musst, also jetzt ganz kurz, wir müssen jetzt nicht durcheinander bringen. Also geografisch überall ankommen ist wichtig.
Ja,
so,
ja.
Das musst du können.
Ja, ja, klar.
Aber du, wenn du vor jedem Publikum
okay bist,
okay ankommst, dann ist eigentlich nicht gut.
Ja.
Weil dann bist ja du, also, naja, das stimmt aber auch nicht so. Du musst
ja
theoretisch.
Ist, alles, ja,
ist ein bisschen, was ist dein Ziel? Wenn du überall.
Ja, theoretisch musst du es auch schaffen, so bei, wenn du bei Streter jetzt einfach so random Name,
ja,
wenn du bei Streter öffnest, so,
ja,
muss man da eigentlich auch irgendwie killen können.
Nee, nee, klar.
Und der hat halt irgendwie so erwachsene Deutsche zwischen 45 und 60 so im Publikum.
Okay.
Also das
ich hätte gedacht, dass er noch viele Junge auch hat. Aber
ja, also vielleicht also plus minus, aber
yeah
ich denke mal so, das wird so der Gros sein. Aber ja, es ist so ganz komisch, weil einerseits ist es komisch, wenn du vor jedem Publikum funktionierst, wenn man sich denkt, ja, dann ist es irgendwie so Luft.
Ja.
So, beziehungsweise wenn das vor denen funktioniert, dann kann das gar nicht vor denen funktionieren.
Ja.
Also
mhm
vor den
aber
anderen.
Im besten Fall ist es ja mega geil, wenn man
ja
dann wirklich die menschliche Erfahrung dann sozusagen hat.
Ja,
also
ja,
dieses
ist,
wirklich,
du,
das sind alles
denkst,
Menschen so und deswegen funktioniert es.
Wenn du denkst, für die Leute habe ich die Witze. Also anstatt dich
ja, genau
anzupassen mit jedem Bit.
Yeah.
Nee, du hast zum Beispiel, also ich habe jetzt ein bisschen gelernt, weil ich ein bisschen Quatsch gespielt habe so oft. Und ich habe gemerkt, in letzter Zeit meine sogenannte fast edgy
Quatsch, Bit, Quatsch, yeah, übrigens Quatsch Comedy Club.
Quatsch Comedy ja Club. Und dann dachte ich, ah, okay, da, ich habe eine andere 15 Minuten, die super funktionieren für Quatsch.
Ja, das ist voll okay.
Und die werde ich
okay
für unserem yeah Publikum auch genauso spielen.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Weißt du, mhm, was ich meine? Und das ist besser, wenn du für jeden für so viel wie möglich.
Ja, stimmt. Wenn das ganze passende Programm, Bits, das Set, aus dem man schöpft, so verschieden ist, dass man theoretisch die Bits dann nehmen kann. Ja,
man braucht sowas wie so ein Fundus, aber also mir sind auch Comedians immer so suspekt, die so überall so ein bisschen funktionieren.
Yeah, ja, klar. Ja, ich glaube, es ist halt so ein bisschen, was man will. Ich glaube, dieses überall ein bisschen funktionieren ist
das
halt...
Das ist halt gut für diese Nightwash, komische Nacht-Road-Comedians.
Ja. Genau, wenn du einfach nur safe gebucht werden willst von Veranstaltern, du bist wirklich, also random Name, Lars Öder, ja? Und Lars Öder kannst du immer buchen, bombt nie, reißt nicht ab, immer solide gut, keiner wird von ihm Fan hinterher.
Genau,
keiner,
und Lars Öder wird aber nie ein Solo spielen.
Genau, weil keiner ist begeistert danach, yeah, genau. Aber es gibt auch keine Beschwerde über ihn.
Genau, das verpufft so.
Also, und dann kannst du ihn immer buchen, kriegt seine Kohle und der lebt dann okay
davon. Ja, Lars Öder
so
ist immer so der Erste nach der Pause. Ja. Das ist immer so sein, ja, cooler Wiedereinstieg von Lars Öder.
Ich möchte keinen Namen nennen, aber es gibt in Deutschland, also lass uns seinen Namen nicht nennen, aber ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Es gibt so einer und der ist einfach so eine Art nicht Kölsch-Jung oder was auch immer, aber aus NRW und der Baum, also ist nicht gut, so. Und
ich weiß gerade tatsächlich nicht, wen du meinst.
Ich auch nicht.
Ja, genau, ich sag's euch dann gleich. Aber auf der Bühne ist er für voll viele einfach nur so, ja, der deutsche Junge. Also irgendwie, okay, weil er dann so, ja, ich kann den Namen nicht nennen, der hat aber auch...
Ist er erfolgreich?
Ja, also er ist zu erfolgreich für das, was er gemacht
okay,
hat und kann.
Yeah.
Und er hat auch ganz kurz was auf Pro7 und so, ganz kurz.
Ah, we got...
Kannst du jetzt nicht sagen.
Ja. Bing, 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 bing.
Aber das war... auch seine Kumpels...
Zweifelsfrei.
Also, wir hatten mal eine Show hier so gemeinsam und auch seine Kumpels... Also haben ihn da so getrashed, sofort als er runtergegangen ist, meinte so, Digga, du brauchst Jokes. Es reicht nicht nur, dass du sozusagen
der deutsche
Junge auf der Bühne bist.
Ja, er hatte auch wirklich das Material dazu, weil er nur so eine Geschichte hatte, ich kann mich daran erinnern, er hatte ein Bit, das war vor lange.
Ja, aber nicht zu
sehr. Ja, nicht zu sehr, dass er betrunken zu McDonald's irgendwie und so so ein Zeug. So.
Aber apropos diese, es gibt so einen Comedian aus L.A., den wir feiern, Fahim Anwar.
Yeah.
Ja.
Sehr witzig. Und
mega witzig.
Ein Kumpel von mir, er kennt ihn.
Voll auch schon hier genannt.
Er kennt ihn dort und meinte, den nennen ihn so Chameleon, weil er hat für jedes Publikum ein Set und Fahim Anwar ist nicht hacky oder so.
Nee.
Er hat einfach verschiedene Acts. Er hat sogar einen Act, wo er einfach nur tanzt. Und er wie so ein Kostüm hat.
Nee, das ist, wenn er Lance Constantopoulos spielt. Das ist sein alter Ego.
Yeah.
Lance Constantopoulos.
Aber das ist, glaube ich, es gibt wirklich coole Comedians, die das können, aber sehr, sehr selten. Ja. Ich habe auch gehört, Seinfeld.
Also das auf eine coole Art können, dieses vor verschiedenen Publikum.
Ja, und die halt immer in ihrer, also man sucht ja als Comedian oder generell als Künstler, sucht man ja immer die Schnittmenge zwischen dem eigenen Geschmack und dem des Publikums. So. Und du musst halt trotzdem quasi innerhalb deines Kreises von Geschmack noch bleiben, so. Man darf nicht da rausgehen um irgendwelchen Brigittes zu gefallen, so.
Yeah,
auf
einmal. Oder irgendwelchen Bettina Lehmanns.
Oder irgendwelchen Bettina Lehmanns. Hey, das ist als kleiner Tipp für Lars.
Wie ich hab Job,
Lars Öder. Öder.
Ich habe einen Job in Dubai bekommen für den gefälschten.
Echt?
Ja.
Ey, sowas funktioniert,
sowas
ne?
Sowas funktioniert einfach dort.
Ey, aber ganz kurz, wir müssen ja auch langsam mal Richtung Abrappen gehen.
Ah ja?
Von Show.
Ich glaube, du bist bei uns im Podcast. Ich glaube, wir würden sagen, wann du los
darfst. Nee, aber ich wollte, wenn wir jetzt gerade schon hier über Comedy reden und wir sind ja heute den letzten Tag in Wien.
Yes.
So, was war, wir waren jetzt fast einen Monat auf Tour, Stand-Up 44, die zweite Runde, wir waren letztes Jahr schon. Was waren für euch die... was ist so die Zusammenfassung, was sind die Erkenntnisse, was war irgendwie anders, besser, schlechter als im letzten Jahr? Habt ihr irgendwelche Gedanken zu?
Das ist eigentlich eine interessante Frage. Ich habe das Gefühl...
Ja, aber erstmal meckern, wer hier wem dem Podcast gehört.
ich wollte es auch noch tatsächlich stellen, aber du hast jetzt gemacht, von mir aus.
Ja, obwohl es unser Podcast ist.
Und wir die Fragen
wie gesagt.
Stellen. Unterschiede zum letzten Jahr, weiß ich nicht. Es fühlt sich irgendwie nochmal die Show und wir untereinander insgesamt runder an und harmonischer, auch wenn es letztes Jahr schon top war, habe ich irgendwie das Gefühl.
Meinst du jetzt die Show?
Die Show, aber auch irgendwie insgesamt. So
alles also wir sind ja alle professioneller geworden, also Felix ist gleich professionell geblieben. Und
boah,
ich
bin letztes Jahr so wahnsinnig geworden.
Wir haben wirklich unser...
Das muss man wirklich sagen.
Ja, aber
wir haben uns wirklich ein bisschen zum Guten professionalisiert hier, wir drei.
Oder Felix?
Nee, aber das war wirklich, letztes Jahr was für mich der krasseste Unterschied ist, dass letztes Jahr waren halt wirklich nur wir vier unterwegs und Nadja, die einfach so ein bisschen Tourmanagement-Fahrerin und einfach so irgendjemand noch vor Ort haben, der nicht auch auf der Bühne steht. Aber letztes Jahr hatten wir keinen Techniker, kein richtiges Tourmanagement. Und ey, das war so anstrengend für mich, weil ich musste letztes Jahr, war es ja für euch auch so die erste richtige Tour, glaube ich. Und ich habe da quasi den Job des Moderators, des Headliners und dann auch noch des Tontechnikers, Lichttechniker.
Ja, und du bist zum Teil auch gefahren.
Ich bin gefahren auch voll viel, weil Nadja auch manchmal so Migräne hat und sowas. Also das war so viel. Und dann musste ich letztes Jahr, und das hat sich, habe ich euch auch schon gesagt, in diesem Jahr wirklich um 180 Grad gedreht. Ah. Aber da musste ich letztes Jahr wirklich noch so eure Unprofessionalität, was so pünktliche Abfahrten und sowas angeht, verwalten. Also letztes Jahr die Tour hat für mich die Shows immer Spaß gemacht, aber das Drumherum war letztes Jahr für mich wirklich, wirklich stressig. Also, und das ist dieses Jahr überhaupt nicht so. Dieses Jahr fühlt sich das wirklich an wie Klassenfahrt und so, ja. Auch wenn wir echt ein bisschen Pech mit dem Wetter hatten, aber.
Ja. Ich meine, im Endeffekt jetzt nur diese vier Nord-Shows, also, obwohl heute Abend ja auch.
Doch,
heute Abend letzte Show in Wien.
Ja, aber in Dortmund hat es auch geregnet. Also
ach ja, stimmt.
Ja, in Bonn auch.
In Bonn also hat es auch geregnet. Also eigentlich hatten wir wirklich mehr Shows mit Regen oder Unwetterwarnung. Ja. Eigentlich hatten wir nur drei Shows mit schönem Wetter.
Ja,
nämlich Dortmund erster Tag, Dienstlaken und gestern Wien.
Und Dortmund erster Tag war eigentlich kacke.
Naja, die zweite Show.
Stimmt, da war es zu heiß. Dortmund erster Tag. Ey, das war so krass. Wir haben die Tour gestartet, dass wir oberkörperfrei in kurzen Hosen bei 37 Grad in der prallen Sonne im Backstage-Bereich saßen. Mhm. So hat die Tour angefangen. Und seitdem müssen wir eigentlich immer mit die Jacke irgendwie auftreten.
Ja. Jeder Tourblock kommt irgendwie ein Kleidungsstück dazu.
Ich bin dreimal bis jetzt auf Tour mit Regenjacke aufgetreten.
Ja,
und heute wahrscheinlich auch.
Ja, stimmt, ganz witzig, weil bei der ersten Show war jemand dabei, der dann am nächsten Tag irgendwie so einen Sonnenstich hatte und sich krank melden musste. Also weil es so heiß war.
Ja.
Und also Körperverletzung durch die Sonne, durch die Hitze. Und dann fünf Tage später muss Felix so eine Story machen. Leute, zieht euch warm an in Hamburg.
Ja, witzigerweise kann ich mich noch genau daran erinnern, dass am zweiten Dortmund-Tag hat Nadja, die ist ja wieder mit dabei, die verkauft dieses Jahr den Merch, hat Nadja mir gesagt, mach mal wegen diesem Sonnenstich-Typen, mach mal später eine Story, dass die Leute irgendwie ihren Kopf bedecken sollen. Wisst ihr noch?
Ja.
Mit der Cappy.
Stimmt.
Und dann hat es an dem Tag schon geregnet. Da war dann die erste Regenshow, die voll krass gut für uns war auf einmal, weil es war
so ein leichter Regen und das hat die Leute zusammengeschweißt.
Das war sowieso, ich habe vor der Tour, habe ich den Jungs gesagt, also entweder werden wir nach der Tour alle bessere Comedians oder wir hören auf, weil Open-Air-Shows sind wirklich so, man kommt da nie in eine Routine, weil man sich nie an irgendwas, man kann nie irgendwas voraussetzen, so wie es wird. Man kann nichts aus der Show vom Vortag irgendwie lernen, weil jeden Tag andere Venues mit anderen Abständen, mit anderem Wetter, also alles anders.
Aber ist es nicht im Nachhinein irgendwie lehrreich und also ist total wert irgendwie, weil es fühlt sich irgendwie dann robuster an, weil man kommt dann klar mit diesen Situationen viel eher, also finde ich.
Ja, das meinte ich ja, also deshalb meinte ich ja, also entweder wir sind danach bessere Comedians oder wir hören auf, weil es so scheiße war, aber wir haben ja jetzt alle dann irgendwie doch was gelernt natürlich daraus, aber das war...
Ja, stimmt, für mich war so die erste Probe, das war glaube ich dann Dortmund, zweiter Tag, wo es immer im Set angefangen hat zu regnen und die Leute ihre Capes bekommen haben und anziehen mussten und da dachte ich so, krass, ich muss jetzt hier die Spannung halten, weil ansonsten schmiert die ganze Show ab.
Ja.
Also es regnet einfach in den Raum rein.
Ja.
Das war
und du hast es auch sehr gut gemacht.
Ja, vielen Dank.
Ich habe es noch auf der Bühne angesprochen.
Ja, danke.
Ich habe es auch sehr gut gemacht. Für mich Bonn war, wo ich denke so, läuft die Show weiter? Oder?
Ja, da sind richtig viele Leute rumgelaufen.
Da sind viele Leute einfach aufgestanden, haben einfach angefangen, ihre Ponchos und was auch immer so, ihre Tragen.
Ja.
So,
aber ist
so eine Wellen, weißt du?
Aber ist die Erkenntnis nicht eigentlich auch so, weil wir alle wussten nicht, wie Comedy Open Air die ganze Zeit funktionieren wird, oder? Wir dachten auch, dass die Energie verpufft und irgendwie, dass wir das auf der Bühne weniger spüren.
Yeah.
Also die Erkenntnis nicht auch so, ey krass, das hat übertrieben viel Spaß gemacht eigentlich. Also,
eigentlich wenn es nicht regnet und wenn die Venue okay ist.
Ja.
Ich kann mich erinnern, Julian hat irgendwie so die Wetter, also kurz vor der Tourblock, wo er sein wollte. Ich glaube, vor der Tour gab es einfach richtig geile Temperaturen. Und Julian meinte so, schade, dass ich nicht dabei bin.
Yeah.
Und bei dem Tourblock, wo er dabei war.
Ja, das war schlimmstes Wetter, schlimmste Shows. Und wir im Backstage da einfach nur so,
Also Open-Air-Shows funktionieren wirklich erstaunlich gut. Ich war wirklich erstaunt. Aber was halt wirklich ein Thema ist, ist, wenn es... und das war auch so komisch, weil ja von Bundesland zu Bundesland, teilweise von Stadt zu Stadt einfach innerhalb desselben Bundeslandes, die Corona-Regelungen anscheinend so anders sind.
Yeah.
Und also diese weitläufigen Shows, wo die Leute wirklich so ewig weit auseinandersitzen, also dieses Hygienekonzept, es gab ja anscheinend verschiedene Hygienekonzepte, dieses Hygienekonzept war für die Show, für das Publikum glaube ich nicht schlecht, aber für uns auf der Bühne schon, weil du dann wenn du auf so einem riesigen Acker da einfach spielst.
Ja, Lüneburg
war das. Lüneburg zum Beispiel so. Ich glaube, die Leute hatten eine gute Show, so ich hoffe es, aber ich bin mir echt ziemlich sicher, dass es gut war für die. Aber für uns auf der Bühne war es echt schwierig, weil wir quasi nur die Lacher aus den ersten 3-4 Reihen mitbekommen haben. Aber die Leute haben wirklich so teilweise 400 Meter entfernt gesessen, so gefühlt.
Wir haben so einen kleinen Mannequin gesehen.
Wo es am absurdesten war, war ja quasi in Bonn, wo die Leute dann nochmal, was auch immer, wie viel, 500, 600 Meter entfernt saßen.
Ach, und es gab keine Bildschirme.
Ja, auf so Picknickdecken. So die hatten eine andere Erfahrung. Ich habe eine
Story gesehen, die sie gemacht haben. Meinte, wow, wir sind wirklich klein.
Ja, was sick war, finde ich, Dresden, Dienstlaken.
Ja, das waren aber auch richtige Open-Air-Venues. Das war geil. Das Amphitheater. Das war richtig.
Und gestern
war auch geil, das hat so richtig geballert auf der Bühne, wenn da
und
die
Köln,
kommen.
Also ich
Köln, das sag ich Köln auch,
ihr geil, seid ja immer in Dresden.
Nee, Köln sag ich auch,
ich fand Köln, glaube ich, so.
Köln war eine crazy Energie, Mann. Ja. Also das war nach Dortmund, da waren ja dann.
Aber bei Köln, es hat einfach NRW, ich habe das Gefühl, so NRW ist einfach geiler.
Ich weiß es nicht, irgendwie, ich glaube.
NRW ist wirklich gut für Comedy, muss man schon sagen.
Ja. Also die Leute sind einfach.
Aber ich meine, für mich war das die Sache, weil wir hatten in Dortmund diese 500er-Shows, so, und das ist auch schon so groß, aber dann war das in Köln 1700 plötzlich, das war nochmal eine völlig andere Energie, anderer Rahmen irgendwie.
Und die Venue war auch so venue-ig.
Ja, es war wirklich halt ein Event. Stimmt,
das hat Dortmund war es halt, es war geil, aber einfach nur so als Beispiel jetzt Dortmund, war halt einfach auf so einer Wiese so Stühle und drumherum halt so ein Zaun. Und in Köln war das halt wirklich so eine in den Backstage-Bereich, der auch überdacht war, integrierte Bühne und also.
Das ist da fest gebaut.
Ja,
genau, in Dortmund war das
Hand
ja
und
Festival.
Fuß irgendwie so. Und in Dresden ja geil, dieses Amphitheater oder dieses Dienstlaken und so, diese Venues sind natürlich auch krass.
Oh, Dienstlaken fand ich
immer
überraschend
gut. By the way, kauft euch Tickets für die Hype Open Air Tour.
Ja.
Hier, Werbung über Chips empfiehlt Hype Open Air.
So. Können wir endorsen. Aber gut, dann rappen wir das Ganze ab, weil wir müssen ja auch dann langsam los, oder? Also das ist
Show. Wir müssen ja noch packen.
Ach so, jetzt kann ich ja auch noch kurz Werbung für Lang lebe Cabos Calanta Tour machen. Mein Soloprogramm ab Herbst, kauft euch Tickets dafür.
Yes.
Da kommen viele Termine und so weiter in ganz Deutschland.
Und es wird noch eine Duo-Tour von Daniel und Kinan geben.
Genau, wir überlegen noch zwischen zwei Namen.
Immer noch?
Nein, ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht sicher. Aber
ich finde, das ist so ein klarer Sachverhalt, welcher der bessere Name ist.
Ja, also die zwei Namen. Die zwei Namen sind Just the Two of Us.
Ja.
Angelehnt an den Song Just the Two of Us. Oder Hitting the Road. Leute, ihr entscheidet. Nein, aber ja, genau. Und allgemein, also keine Ahnung, also das ist das Ende der Folge. Es war übrigens echt cool. Ich weiß nicht, wie es für die Cookies da draußen war, für die Leute, die es allgemein hören, aber es war irgendwie also anders.
Ich war vorher so ein bisschen nervös, wie wird das sein, so zu viert und so. Und wir haben noch nie irgendwie Gäste da gehabt, auch wenn wir immer normal miteinander reden, das ist normal irgendwie.
Es wäre voll unangenehm gewesen, wenn wir uns also quasi on-air nicht mehr verstehen. Yeah. Also jeder richtig kämpft um seinen Anteil und so.
Wir hatten ja gestern die Situation hier in Wien. Cabus ist ja einen Tag später angereist, beziehungsweise Cabus ist zur Show erst hergeflogen, weil er am Freitag noch einen Auftritt in Berlin hatte und wir sind Freitag schon losgefahren nach Wien, Kinan, Daniel und ich. Und dann waren wir halt gestern so den ganzen Tag so allein in Wien unterwegs. Ja. Und dann war es so voll witzig, weil wir wurden auch ein paar Mal angequatscht. Für die Leute ist es so, okay, also privat hängen die also nicht mit Cabus.
Das ist irgendwie komisch.
Aber am komischsten wäre das, wenn ihr so zu dritt gesehen werdet, ohne mich.
Ja, das war ja gestern ganz kurz nach der Show. Da wurden wir da angesprochen, also um Fotos zu machen. Und dann so, wir drei einfach, Felix chillt
irgendwo.
Felix will mit uns nichts zu tun haben. Ja. Leider, ne, leider.
Ja, aber krass, man, wir waren zu dritt in Tschechien, Alter. Mit Nadja, wir hatten einen richtigen Trip.
Billy Beranek.
Ja, bester Kaffee in Tschechien.
Bester Kaffee in Tschechien ist irgendwo, muss man sagen. Also ich kann es wirklich nicht genauer sagen als irgendwo.
Ihr habt doch Screenshots,
war das nicht absurd? Das war ja mitten in Tschechien, so mitten auf dem Land. So haben wir uns gedacht, so ey Mann, wäre es jetzt nicht geil, Siebträgermaschine meintest du. Wäre es nicht geil, ich meine so niemals. Und ich war auch schon dabei, so eine ironische Story zu machen. Ja, wer kennt hier guten Kaffee oder so. Und dann Alter, fahren wir so an Billy Beranek vorbei. Alter. Da steht auch so Kaffeehotel, bla bla bla.
Ah ja.
Und dann fahren wir rein. Es war wirklich italienischer krass. Kaffee und alles angenehm.
Die Frau hat es richtig gekillt.
Ja. Die Frau hat es gekillt und die war auch so professionell. Die hat wirklich wie in diesen kleinen italienischen Läden, wo nicht die Touris sind, sondern einfach wirklich so diese kleinen Aluteller, Batz, Wasser, Kaffee, Zucker. Also wirklich so, also waren so diese geübten Griffe. So.
Voll.
Das war so ein toller Kaffee, ey. Danach
war
ein
toller ohne
Tag.
Cabus.
Das war ein toller
ohne
Tag.
Cabus.
Ja, da haben wir wirklich nochmal, sind wir als Team zusammengewachsen, ohne Cabus Calanta.
Ja. Ja, okay, gut.
Lang bleibe weg, Kavus Kalanta.
Das wird das zweite Programm.
Gut, dann rappen wir das Ganze ab. Genau. Also,
wann geht das online? Geht er heute Nacht schon online?
Nee, das geht dann, glaube ich, also wir müssen mal schauen, wann es online geht.
Heute ist
Sonntag. Wahrscheinlich am Dienstag.
Ach, heute ist ja Sonntag.
Am Dienstag wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Vielleicht packen wir es heute Nacht schon für die Patreon-Leute online.
Ja, wir müssen wir genau. Müssen wir
mal heute Nacht haben wir ja keinen Zugang zu WLAN.
Nein, wir müssen noch schauen.
Wir müssen noch schauen.
Auf jeden Fall. Genau, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns allen auf Instagram, Kavus at Kavus Galanta, bei mir at Daniel Wolfson unterstrich, bei Kinan, wie war deiner Instagram-Handle?
Kinan unterstrich Al unterstrich.
Okay.
Zu viele und Unterstriche.
Felix, und Felix
Lobrecht
unterstrich,
kennt ihr.
Lobrecht, ihr kennt ihn. Genau, das war's von uns. Vielen Dank. Haut rein.
Ciao.
Ciao.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.